Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Tobi Knewitz aus Rheinhessen. Und ich sehe, wir haben schon was im Glas, er ist zwar noch nicht da, aber gleich wird er kommen. Genau wie Teruan Adiletten jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Also folgt uns auf Insta, lasst uns einen Kommi da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt jemand anders und zwar Willi.
Digga, das war ein krasses Intro.
Das war ein richtig krasses Intro. Herzliches Grüß Gott von meiner Seite, gell? Weil immer das Gleiche seit 4 Jahren jetzt mittlerweile. Finde ich gut. Kann ich mittlerweile auch ganz gut, glaube ich.
Wäre krass, wenn du mal von der anderen Seite Grüß Gott sagst.
Ja.
Nicht von deiner, sondern von meiner.
Von allen Seiten wird hier gegrüßt. Recht herzlich. Finde ich sehr gut. Ich komme gerade von Reisen wieder mal, Curly. Das ist ja so arg, bei mir glauben immer alle, ich mache nichts, ich bin die ganze Zeit nur verreist. Meine erzählen sie halt immer wieder. Na wirklich, halt ich reise ja immer in der Zwischenzeit, wenn die Bar zu ist oder so. Ich meine, der ein oder andere Tag, ja, da bin ich weg. Aber ich komme gerade von einer sehr anstrengenden und unglaublich gut geplanten Reise aus Georgien wieder retour. Und ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin geflasht.
Was ging in Georgien ab?
Was? Da geht alles ab. Also, Tiflis ist so eine geile Stadt. Das war ein Wahnsinn. Und ich hätte mir nicht gedacht, wie cool das alles ist. Also einmal die Menschen, Wahnsinn, wie offen die alle sind und wie touristenfreundlich sozusagen. Also das war echt Bombe. Ich hatte nach Tag 2 Angst vor dem Essen, weil die alle so aufgetischt haben. Das ist mir noch nie passiert. Das wäre was für Tischler Raffenland, ja.
Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen. Das
ist auf jeden Fall, ja, die servieren immer alles in so verschiedenen Gängen. Super, da nennt sich das. Und dann glaubst du noch im ersten Gang, das ist ja so vollwertige Jausen mit so Kachapuri, glaube ich, heißt das. Das ist übrigens, das ist wie eine Margarita-Pizza ohne Tomatensauce mit doppelt und dreifach Käse obendrauf. Also es ist so viel Kohlenhydrate und Fett, das ist ein Wahnsinn. Und dann gibt es so georgische Salate, mega immer frische Gurken, Tomaten und so. Und dann isst du und du denkst, super, das war jetzt richtig eine geile Jausen. Und dann kommen noch 6 solche Gänge. Dann wird es halt wärmer und noch deftiger. Wahnsinn, ey, das war wirklich hart. Hart essen, hart trinken, aber ein sehr straffes Programm. Und ich bin beeindruckt, ehrlich gesagt. Es gibt ja nicht nur das Gschloder, was ja überall in Berlin ausgeschenkt wird, was nach 15 Minuten in sich zusammenbricht und wegmäuselt. Nein, es gibt auch tatsächlich sehr viele vernünftige Weine und da war ich geflasht. Wir haben auch in der Freundschaft gerade die Georgienwochen. Ist keine Werbung in dem Fall, aber wir schenken jetzt immer ein paar Gläser glasweise aus, also ein paar verschiedene.
Direkt und aus da der kann man Amphore noch, oder wie?
Bis irgendwann, bis wann? Von, ich weiß nicht, in welcher Woche wir sind, aber vom 13. Oktober bis 30. Oktober kann man das
genießen. Ja, vielleicht könnte dann nächste Woche.
Vielleicht geht sich das noch aus. Werden wir sehen. Aber das war cool und noch cooler war, da geht man in so ein wunderschönes neues Hotel, Stamba heißt das. Die haben eine eigene Bakery, eine Riesenküche, dann haben die ein eigenes Café-Lab und ganz hinten verbirgt sich dann noch so ein Weinkontor. Kontor, habe ich gerade Kontor gesagt?
Kontor,
aha. Ja, was das ist, ein Weinladen mit kleiner Bar. Spazierst rein mit der Reisegruppe, auf einmal so, hey, Willi! Und ich so, hey, Mats! Mats Kleppe arbeitet dort jetzt. Und das ist echt krass, der ist da anscheinend irgendwie importiert worden. Also das ist der ehemalige Sommelier vom Noma, deshalb kennt man den vielleicht.
Ah.
Und was mich mega begeistert hat, der Typ, also wirklich jetzt Shoutout an Mats Kleppe. Man mag ja von ihm halten, was man möchte. Ich weiß, er ist sicher nicht der beliebteste Typ, aber ein sehr polarisierender. Und was ich echt geil gefunden habe, der zieht sein Sortiment, also was der wirklich kann und konnte, ist Weine zu entdecken und sein eigenes Profil zu schärfen. Und das über Jahre, fast Jahrzehnte. Und natürlich kennt man da einige Weingüter. Der hat ja hier, was der aus Österreich immer, Gut Aggau, Muster, Strohmeier, Zschäppe und so weiter. Mhm. Und das pusht er irgendwie seit Jahren. Und das Geile ist, also ich weiß ja nicht, was da gewachsen ist, die Weingüter mit ihm oder er mit den Weingütern, aber alles, was ich probiert habe, hat nicht gemäuselt, was mich sehr gefreut hat. Dann hat er noch Domaine Moss und Sebastian Riffaut aus der Loire und so. Und das sind Weingüter. Und ich weiß nicht, ob man dem irgendwie dann so vorwerfen kann, okay, er hat sich jetzt 15 Jahren nicht weiterentwickelt, kann man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ich habe so das Gefühl, die Weingüter und er haben sich miteinander weiterentwickelt. Und das finde ich echt stark und ein starkes Statement. Wenn du sowas entdeckst und du mit denen wächst und die über Jahre und Jahrzehnte begleitest, das ist dann schon irgendwie cool, wenn man immer so hin und her springt, weißt du? Und das fand ich irgendwie beeindruckend und deshalb große Shoutouts an Mats Kleppe. Jeder, der in Tiflis im Urlaub ist, schaut einmal ins Stamba und holt sich dort ein Glas Wein.
Das war Stamba.
Stamba oder Stamba oder wie auch immer. Cooles Hotel, cooles Ding. Und ja, die Hotels waren auch echt schön so. Alle so gemeinsam gewohnt. Die waren ein bisschen komisch eingerichtet, so sehr clean. Haben teilweise ein bisschen ausgeschaut wie sehr freundliche Gefängniszellen auch. Und da gab es auch, ja, es gab auch so Mehrbettzimmer.
Ja, Wiener WG. Okay,
so, ja, ja, genau, ja, so in die Richtung, ja. Das war komisch. Aber in WGs wohnen ist auch irgendwie...
Aber ich kenne jemanden, der eine WG hat.
Bist du in einer WG?
Ich habe lange in einer WG gewohnt, aber ich kenne jemanden, der noch eine hat. Kannst du ihn noch mal fragen, ob das komisch ist?
Ja? Ja, passt schon. Fragen wir mal. Wen hast du da am Start?
Den Matthias habe ich da.
Den Matthias Brandweiner.
Brandweiner
unser, unseren Sommelier-Freund, den Brandweiner, ja, der aus der Hafenkantine. Der oder wie, Hafenküche, Hafenkantine?
Was ist das, Bruder, eine WG, die am Internet Telefon
super. Nicht bezahlen. Wir haben jetzt hier wirklich so eine unglaublich geile Überleitung gemacht auf einen Anruf für unseren Matthias Brandweiner und da geht jetzt die Box ran, oder was?
Nee, ich probiere es hier noch mal im Internet.
Das ist der ultimative Vollfail hier.
Hi, hi. Hey, hier, da ist er schon gelandet beim Matze Brandweiner. Hier, Terwan Adiletten am Apparat. Was geht ab?
Ja, nicht viel. Ich habe noch kein Glas Wein gehabt, deswegen ist der Tag auch nicht so besonders, aber wer weiß, was heute noch kommt.
Wieso hast du noch nichts getrunken? Es ist schon nach 12.
Ja, das, ja, ich weiß, das ist furchtbar, gell?
Ja.
Aber die Office-Arbeit, die muss ja auch getan werden, obwohl vielleicht ein bisschen Kreativität bei den Mails kommen
kann. Ja, ich würde auch sagen, also wenn ich ein Glas Wein habe am Vormittag, dann gehe ich schon beschwingter und ein bisschen kreativer in den Tag. Ne?
Safe, deshalb sind wir gerade schon dabei.
Ja gut,
recht. Was geht? Der Curly hat gesagt, du wohnst in einer WG?
Ja, habe ich gehört. Ja.
Das ist richtig. Ich wohne in einer WG. Die ist aber relativ groß, von dem her kann man sich gut aus dem Weg gehen. Aber man hat natürlich das Schöne wie von einer Familie, wenn man nach Hause kommt. Man setzt sich zusammen, man quatscht, man trinkt ein Glas, man isst, man kocht und hat in der Regel ja auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Das ist immer so ein bisschen Familienersatz.
Sind das Weinfreunde oder schenkst du da nur Weine aus, die du selber nicht trinken würdest?
Na, um Gottes Willen, da schenkt man nur das aus, das, was wir richtig geil finden. Da kommt uns nichts ins Haus, was irgendwie blöd ist.
Und dann redet er drüber.
Ab und zu.
Ab und zu. Ja, ich habe gehört, da wird eventuell was passieren, WG-mäßig und trinkmäßig und vielleicht auch kochmäßig.
Da wird was kommen in unserem wunderschönen Pleasure- und Terroir-Adiletten-Universum.
Das ist richtig. Und zwar haben wir ein bisschen in die kreativen Köpfe geguckt und wir haben ja ganz tolle Leute in der Gastro- und Weinwelt um uns rumschwirren und dann dachten wir uns, machen wir ein neues Format mit euch. Wir werden mit zwei ganz charmanten Freunden zusammen dann ein bisschen blöd über Wein, über die Welt, über gutes Essen, über Partys, über Geschichten plaudern. Es wird eine bunte Nummer.
Mega, klingt interessant. Ich hoffe, wir werden auch mal eingeladen in die wunderbare WG. Ich würde gerne mal mit euch trinken.
Das stimmt. Wenn ihr wüsstet, wie es bei uns ist, der Kühlschrank ist immer perfekt gefüllt. Also da ist immer was zum Finden. Also spontan dürft ihr immer vorbeikommen.
Mega.
Geil.
Zuwachs in der Tundra- und Pleasure-Welt. Wir freuen uns.
Safe, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen.
Spektakulär. Also,
dann habt einen schönen... Jawohl. Ich
mache mal Bordelle auf, ja?
Geil. Ja, mach da gleich eins auf, was der für die E-Mails und so weiter. Ne? Dann fallen da gleich ein paar lustige Themen ein für die Wein-WG.
Schauen wir mal. Also dann macht es
geil. Geil, bis bald, Matze.
Wir freuen uns, tschüss, Papa.
Ciao. Ja, WG ist wird immer viel getrunken.
Leiwand, ich freue mich.
Ich freue mich auch, weil wir unseren Gast hier noch gar nicht angekündigt haben, ist mir eingefallen.
Ja, wir haben heute auch wieder einen Gast. Endlich einmal wieder ein Winzer. Die Lese ist vorbei, die schwierige. 2025 ist im Keller und gärt vor sich hin. Hoffentlich ist das Meister schon fertig, vergoren. Wir werden ihn befragen, ja, es ist ein Jungspund. Ich würde sagen, der hellste Stern am VDP-Himmel. So habe ich das gestern angekündigt bei uns. Wir haben ja gestern schon eine Masterclass gemacht in der Freundschaft. Die war sehr gut. Ich war ehrlich gesagt sehr positiv begeistert auch, wie sich der junge Mann entwickelt hat. Er ist jetzt noch jung. Ich glaube, er ist sogar jünger wie ich, was mich ein bisschen ärgert. Aber gut.
Ich kick es.
Kick das Intro.
Heute mit einem der... heute...
Heute mit einem der strahlendsten Sterne am VDP-Himmel aus Rheinhessen. Tobi Knewitz aus dem Walzbachtal. Oha. Gemeinsam mit seinem Bruder Björn brachte er frischen Wind ins Familienweingut Knewitz und eine Menge Reduktion im positiven Sinn. Mit puristischen, glasklaren Weinen, die längst nicht nur Insider feiern, ist er mittlerweile fester Bestandteil der deutschen Top-Winzerschaft. Tobi steht für Herkunft, für kaltgeprägte Eleganz, für ambitioniertes Handwerk und für Ruhe, wie er mittlerweile sagt. Und für eine neue Generation, die Rheinhessen nicht nur neu denkt, sondern neu schmeckt. Wir sprechen heute über den Mythos Appenheimer 100 Gulden, über die Lust am Reduzieren, über den Weg vom Geheimtipp zum gefeierten Betrieb, endlich neue fesche Etiketten und natürlich auch darüber, wie man als Winzer mit gerade mal knapp über 30 schon so routiniert und erfahren wirken kann. Herzlich willkommen, Tobi Knewitz.
Ta-ta-ta-ta, jetzt darfst du Hallo sagen.
Hallo.
Und wir haben in diesem Intro auch wieder einen Fehler eingebaut. Das ist schon
verständlich, aber ein Fehler.
Die Leute werden es
natürlich ich weiß, schon gemerkt haben. Der Curly muss draufkommen.
Ja, ich habe extra nicht in sein Gesicht geguckt.
Ja. Tja.
Ja, wahrscheinlich ist er halt
noch... Den Fehler kennt keiner, glaube ich. Ich weiß ihn auch erst seit gestern. Wahrscheinlich. Wir werden dann auch gleich darüber sprechen. Aber versuche mal herauszufinden, was es sein könnte.
Er ist erst 18 und noch nicht 30.
Na, das geht ja nicht aus.
Sein Bruder heißt Peter, nicht Björn.
Na komm, das wäre zu fies.
Das wäre zu fies.
Peter, also. Name Peter.
Okay.
Gib mir einen Tipp, es hat mit Geografie zu tun.
Ah ja, okay, dann kommt er. Nicht aus dem Walzbachtal.
Sondern?
Aus dem Bachwalztal.
Fast. Aber ja, es ist richtig. Es heißt nicht Walzbachtal, sondern das weltberühmte Welzbachtal.
Ja, okay, da war ich ja echt nicht so weit weg.
Ja.
Okay, geil.
Sehr gut. Und jetzt bitte alle nochmal zuhören, weil wir werden noch unglaublich viel hören von diesem wunderschönen Welzbachtal.
Okay, nice.
So, jetzt hat's jeder. Jetzt.
Ja, ich finde, der Text war wieder phänomenal.
Danke.
Also,
Shoutout an Helga.
Das Wort kann ich noch gar nicht. Die Top-Winzerschaft.
Ja, Winzer-Elite klingt so bocken.
Top-Winzerschaft, das klingt richtig, das klingt so Champions League richtig, stimmt schon.
Schon, gell?
Ja.
Vielleicht fahr da ein Mercedes G. Zu Bio-Dünnmess, ja, zu Respektmess mit Mercedes G.
Cabrio. Cabrio. Ja, geil, freut uns, dass du da bist auf jeden Fall.
Ja, schaust doch frisch aus, was? Gestern war nicht so lang mehr, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Finde ich auch gut, dass wir ein Tages-Event gemacht haben aus dieser Masterclass. Und dass ich am Abend dann früh ins Bett gegangen bin. Auch ich wollte fit sein für heute, für die Weine, weil mir haben die gestern schon sehr gut geschmeckt. Deswegen, ja.
Hast du schon viele so Masterclasses gemacht?
Ja, du, hin und wieder macht man mal sowas, so Veranstaltungen, wo man ein bisschen die Weine dann zeigt und auch irgendwo präsentiert. Und das war schön. Gestern hat richtig Spaß gemacht. Ich meine, es ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren bei uns. Und ich war ehrlich gesagt auch schon lange nicht mehr hier in der Stadt, in der großen Stadt. Und da gab es dann die Gelegenheit. Und
hast du überall hingefunden.
Schön. Genau.
So, der schöne Ort, aus dem du kommst, heißt Appenheim, ja? Nicht zu verwechseln mit Appenheim, das ist das Tal drumherum quasi. Und das ist ja irgendwie Rheinhessen, wie man es sonst nicht kennt. In Rheinhessen kennt man sonst so den Wonnegau, Flörsheim, Dalsheim und so weiter und so fort. Und du bist ja geografisch nicht genau dort gelegen, sondern ein bisschen weiter im Süden oder Norden.
Im Norden,
ganz im Norden, genau so schaut's aus, my friend. Und das ist das bekannte oder noch nicht so bekannte, jetzt vielleicht, Welzbachtal. Was macht das so besonders? Und ja, erklär mal, wo du her bist und wie du Wein machst und warum das so besonders ist.
Ja, also das Welzbachtal oder auch, sag ich mal, wir als Familie, wir leben und wohnen da schon sehr, sehr lange, schon über 500 Jahre. Also seit 1529 gibt es uns als
500 Jahre wurde
als Familie im Welzbachtal um den Westerberg herum. Und für uns ist das Welzbachtal unser Motor, unsere Identität und auch unsere Herkunft am Ende. Und ich meine, Rheinhessen, der Willi hat es ja angesprochen, du hast ja die Rheinfront mit den Rheinterrassen, du hast am Ende dann ja, den Wonnegau und alles ja sehr berühmte Weinbau, ja, Orte, Standorte.
Wie zum und, Beispiel?
Ja, im Endeffekt ja Flörsheim-Dalsheim oder auch, ja, sage ich mal, jetzt dann das Zillertal, was ja auch, sag mal, total en vogue ist. Oder auch, sage ich mal, der Binger Scharlachberg, den ja auch ganz viele Leute kennen. Und das Welsbachtal ist eigentlich so ein Nest, was ja niemand noch nie jemand, sage ich mal, auf der Platte hatte.
Das war so geil. Und der Biber war gestern da, was denn mit der.
Der Biber war da.
Ja, von Weinfurore. Und dann hat er gesagt, der hat uns mal Käppis geschenkt, wo einfach nur Welsbachtal drauf stand und keiner wusste, was damit anzufangen.
Das nimmt man auch Marketing, gell?
Marketing, oder Marketinger.
Ich glaube, das haben aber mehr Leute gecheckt wie Moorstein. Okay.
Und das Welsbachtal ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Ort, eine schöne Mikroregion, ein Kleinod, das vom Westerberg, das ist der Hauptberg, sagen wir ungefähr so 12 Kilometer tief ist das kleine Tal. Und an diesem, oder im Welsbachtal am Westerberg befinden sich halt unsere wichtigsten Weinlagen. Ja. In der Summe sind, sage ich mal, am Westerberg 4 Lagen. Es ist Goldberg, 100 Gulden, Honigberg, Steinacker. Eine Lüdie kommt noch hinzu. Und es ist ein altes Korallenriff. Es ist voller Geschichte, dieses Welsbachtal.
Was
und
heißt nochmal Lüdie? Sorry.
Es ist eine quasi eine Parzelle am Ende.
Eine, also eine kleinere Lage.
Eine kleinere Lage, also die nicht klassifiziert ist.
Ah, ja, weil
ist. Nicht so klein ist, ne? Ja, weil es nicht klassifiziert ist.
Ja, weil, genau. Ja. Aber ich habe mich ja gemeint, weil es nicht klassifiziert ist halt. Okay.
Ich bin ein großer Freund oder wir sind große Freunde, einem Wein oder auch, sage ich mal, einem Weingut eine Identität und eine DNA auch zu geben. Und wir machen im nördlichen Rheinhessen oder im Welsbachtal andere Weine wie jetzt in anderen Orten wie in Rheinhessen am Ende. Und ja. Ich bin einfach ein großer Fan auch von GUs. Also das Welsbachtal steht auch gerade in dem mitten im Prozess als geschützte Ursprungsbezeichnung dann geführt zu werden. Und ja, die Weine, die da entstehen, die wir am Ende auch machen oder machen dürfen, die sind halt sehr einzigartig und sprechen von dieser Herkunft, sie sprechen von dieser Kühle auch am Ende, die auch im nördlichen Rheinhessen, im Welsbachtal auch irgendwo ausgestrahlt wird.
Und dieses GU, was passiert ab dem Moment, wo ein Ort so eine geschützte Ursprungsbezeichnung erhält? Ändert sich da was man auf die Flaschen schreiben kann? Oder was heißt es genau?
Im Endeffekt ist die GU Welsbachtal, also es gibt ein Lastenheft. In diesem Lastenheft sind Sachen geregelt, wie beispielsweise welche Weinberge, in dem Fall sind es 4 Weinbaugemeinden, es ist Gau-Algesheim, es ist Appenheim, Niederhilbersheim und Oberhilbersheim, diese 4 Gemeinden am Welsbach, mit den Weinbergen, mit den abgegrenzten Weinbergen, dürfen quasi dann auf dem Etikett Welsbachtal als geschützte Ursprungsbezeichnung tragen. Und,
aber können die das jetzt auch schon drauf haben? Oder?
Ja, es ist, sage ich mal, ein Grenzfall. Also dieser Prozess dauert über ein Jahr, aber es wird aktuell, sage ich mal, von der Kontrolle, von der Weinkontrolle geduldet.
Flaschen werden weiß, noch nicht eingestampft.
Nein. Nein, da wir aber in dem Prozess halt sind, oder es ein laufender Prozess ist, wird das geduldet. Und,
man geht davon aus, dass es passiert.
Was unterscheidet die Weine geschmacklich vom Welsbachtal wie die vom Roten Hang zum Beispiel?
Nein, mal der Rote
Hang. Weil wenn es eine geschützte Ursprungsbezeichnung ist, dann müssen sie sich ja irgendwie geschmacklich unterscheiden. Also für alle, die zuhören und gern trinken und nicht so gern.
Ja. Die Weine, die im Welsbachtal entstehen, sind klarer, ein Tick kühler, ein Tick, ich würde sagen, vielleicht auch feiner. Es liegt einfach auch an der Herkunft.
Da wird sich der H.O. jetzt gefreut, wenn er das
Nein, ich sag mal, die Herkunft ist ja entscheidend. Der Boden ist entscheidend am Ende. Und der Boden am Rote Hang ist grundsätzlich ganz anders da, auch von der Entstehung. Mhm. Die Entstehung bei uns ist ja, sagen wir mal, vor 40 Millionen Jahren entstanden durch das sogenannte Mainzer Becken, durch das Tertiär, das sogenannte Urmeer. Und der Westerberg war ein altes Korallenriff. Und das, was du vorfindest bei uns, ist im Ende halt einfach ultra viel Kalkstein, den du bei uns findest, in verschiedene Formationen. Und ja, Am Ende ist das, sage ich mal, der größte Unterschied am Ende, dass die diese Herkünfte, diese Böden halt und auch die Exposition am Ende eine andere ist, wie sonst wo in Rheinhesse.
Ja, und wie ist es rot-weiß, der Anteil so im Welsbachtal generell? Ich würde jetzt, hätte jetzt gesagt, wenn da Korallen sind, wird auch mehr Weißwein angebaut, in meiner, hätte ich jetzt gesagt.
Werbung!
Ey Willi, wie ist es eigentlich? Ich bin ja nach 4 Jahren Podcast eigentlich schon auch eine Art Profi, oder?
Na, fix nicht.
Ey, immerhin trinke ich alles, wo Moret draufsteht. Ist das nicht der Beweis?
Das beweist, du hast immer noch keinen Plan, aber offensichtlich viel zu viel.
Na gut, immerhin etwas. Aber egal, stell dir mal vor, ich würde eine Weinbar aufmachen. Was meinst du, ist da am wichtigsten?
In erster Linie hervorragendes Personal finden, eine gute Location und du musst Bock auf sehr, sehr viel Arbeit haben. Und dann gibt es da noch was, was bei uns sehr lange gedauert hat, aber was man am besten von Anfang an im Griff haben sollte.
Was ist das?
Ein gutes Weinkellermanagement. Dazu brauchst du entweder ein phänomenales Gehirn und niemand anders darf in den Keller oder du brauchst eine verdammt gute Software. Und nein, dazu reicht nicht deine supergeile Vivino-App.
Sondern was brauche ich denn?
Zum Beispiel Grape Minds. Grape Minds macht Gastronomen das Leben viel einfacher. Du kannst mehrere Weinkeller verwalten, siehst jede Kellerbewegung und bekommst eine Nachricht, wenn ein Wein zur Neige geht.
Also zum Beispiel, wenn ich da war und du irgendwas auf der Karte hast, was Moret heißt?
Genau, so ein System ist brutal wichtig. Die Zettelwirtschaft wird weniger, die Übersicht wird besser, das Tool hilft dabei, Tops und Flops zu identifizieren. Also was wird getrunken und was nimmt der Lagerplatz weg? Grape Minds ist mit vielen Kassensystemen kompatibel und hat außerdem über 150.000 Weine schon direkt in der Datenbank.
Oha, das klingt überpraktisch.
Genau, mega praktisch. Und der Start ist auch super easy. Einfach Excel-Liste hochladen, das System erkennt die Weine automatisch. Nach ein paar Stunden ist man arbeitsfähig. Ansonsten helfen die Leute bei der Grape Minds auch gern weiter.
Klingt klassisch nach Win-Win-Win.
Und vielleicht auch nur für die zu Hause, die das System verwaltet, 45 Weine im kostenlosen Tarif. Danach geht's ohne Limit ab 60 Euro pro Monat.
Und wir haben natürlich auch einen Rabattdeal für die Hörer, sonst wären wir hier nicht bei Terwan Adilette, oder?
Na Logo, mit dem Code Adilette, groß oder klein geschrieben, in dem Fall egal, sparen Hörerinnen und Hörer 25% auf den ersten Abschluss. Das sind 180 Euro einmalig beim Jahresabo oder 20 Euro einmalig beim Monatsabo.
Oha, gar nicht mal so wenig.
Nee, oder?
Und sag nochmal, was muss ich jetzt machen?
Geh zu grapeminds.de, buch eins der Pakete und benutze den Rabattcode ADILETTE.
Top, ich bin schon weg. Ciao!
Werbung Ende.
Also ich sag mal so, insgesamt im Welsbachtal schätze ich, dass 90% weiß sind und 10% rot.
Guck mal, wie ich es wusste. Ja.
Du bist eine Maschine, Curly.
Ich hätte einfach... Überleg mal, ich hätte da irgendwie angekommen und dann so Korallen weiß, wenn...
Ja, tadellos. Jetzt bist du ja eigentlich noch Youngster, ne? Du bist, glaube ich, ein 91er Jahrgang, habe ich mir das richtig gemerkt.
Echt jung.
Es ist wirklich jung. Und gestern hast du so mir gesagt, wo mir fast das Kinn runtergefallen ist. Ja, kannst du Zigaretten. Und heute auch, du strahlst mit deinen knapp 35 Jahren unglaubliche mittlerweile Ruhe aus. Ich habe dich kennengelernt als so ein Sturm- und Drang-Typ, der die reduktivsten Chardonnays der Welt wahrscheinlich produziert hat, gemeinsam mit Rings, der hat damals die reduktivsten Spätburgunder bastelt und der Julian Huber. Und ich glaube, ihr seid ja auch so ein Team irgendwie. Ja, ich erzähle nachher noch eine lustige Anekdote aus dem Laurenz, die ich mit euch erlebt habe. Aber wo kommt das her und wie hat sich das entwickelt? Also diese Ruhe, die du jetzt ausstrahlst oder versuchst auszustrahlen, weil ich weiß gar nicht, ob das eher nicht Marketing ist wieder.
Nein, wo kommt die Ruhe her? Ich meine, ich darf mittlerweile auf über 15 Jahrgänge zurückblicken und habe natürlich...
Du gemacht hast.
Genau, ja. Also ich habe 2008 habe ich Mitspracherecht gehabt daheim im Weingut. Mein Vater hat mir Goldberg als die Lage gegeben, probieren wir ja auch nachher. Und es sind sogar mehr wie 15 Jahrgänge. Es sind am Ende jetzt, glaube ich, 16 oder 17 Jahrgänge, die ich machen durfte. Und da passiert viel in diesen 17 Jahrgängen.
2008 mit 18?
17
wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja, ja. Ja. Und ist viel passiert. Man hat viel Auf und Abs auch gehabt in dieser Zeit. Man hat viel gelernt, viel. Ja, und am Ende, irgendwann kam ein Moment, wo ich sage, da hat man gefühlt, man ist auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Dampfer am Ende und dass es auch funktioniert. Und ja.
Wenn man jetzt anfängt,
ist eine knifflige Frage am Ende. Wo kommt die Ruhe her? Ich sag mal, ich meine, ich.
Das ist ja kein Larifari-Podcast.
Der Willi hat heute Morgen ganz sehr crazy Podcast gehört. Versucht.
Lenny ist nervös, der hat da ein Problem. Ja. Wie auf der Mia ist das bei uns. Ne?
Und wir sind wieder
back. Nichts funktioniert, alles kann man reparieren.
Ja, wir sind wieder da.
Wir sind zurück aus der Technikpause.
Wir haben unten auf der Straße gemacht und jetzt sind wir wieder back hier. Jawohl. Wir haben gerade darüber geredet, warum du so entspannt und so viel Ruhe ausstrahlst. Und du hast erzählt, dass du schon seit 15 Jahren die Weine machst. Und ich wollte fragen, wie ist denn das die ersten Jahre, wenn man jetzt den ersten Jahrgang macht zum Beispiel so? Da macht man dann wahrscheinlich noch... übernimmt man direkt das ganze Weingut oder macht man dann erstmal eine Parzelle oder einen Berg oder ist es direkt so, okay, let's go, du machst einfach alles?
Also bei uns war es so gewesen, 2008, mein Vater hat uns oder mir zunächst dann einmal 2-3 Weinberge gegeben und da durfte ich mich dann drauf probieren und natürlich auch mit allen Schandtaten. Also man hat natürlich auch viele Sachen übertrieben und überdreht und auch Fehler gemacht, auch gravierende Fehler am Ende auch gemacht, aber am Ende musst du ja Fehler machen.
Ich habe Whisky gemacht.
musst du ja die Fehler auch machen, um auch irgendwo resultieren zu können, was vielleicht auch am Ende verändert werden muss, um auch vielleicht in die richtige, den richtigen Weg auch irgendwo einzuschlagen und um auch besser zu werden am Ende. Das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun.
Woher weißt du, dass das jetzt besser ist und richtiger?
Zahlen.
Nein, ist jetzt eine geschissene Frage eigentlich. Ne? Aber
ich glaube, es hat irgendwie, glaube ich, mit einer Portion Selbstvertrauen zu tun und auch dem Fundus zu wissen, dass die Herkunft und auch die Weinberge und auch das, was in den letzten Jahren passiert ist, also sprich ökologischer Weinbau, die Weinberge sind viel mehr in Balance und so. Wenn du das weißt, das gibt dir eine gewisse Rückhalt und am Ende wird es auch schmeckbar besser.
Wieso sind die mehr in Balance oder was meinst du damit?
Ja gut, als wir angefangen haben im Weingut, war mein Vater war ein klassischer Weinbauer, der konventionelle Landwirtschaft betriebe hat und für ihn war das Thema Menge war wichtig, das heißt am Ende waren hauptsächlich Kilos waren wichtig, Ertrag, viel Wein. Und die Weinberge waren schon in Ordnung. Sie waren in Balance auch gewesen, aber sie waren halt dementsprechend in Balance für 12, 15 Tonnen Traube und nicht für 5 bis 6 Tonnen Traube, wie mir so heute an.
Die Hälfte macht ihr jetzt heute.
Genau, ja. Oha. Und am Ende ist es so, dass diese Balance am Ende auch ein Prozess ist. Also das dauert einfach auch 2, 3, 4, 5 Jahre, bis der Weinberg oder auch der Boden sich dann gefunden hat und am Ende dann die Früchte, die Traube am Ende auch dann intensiver schmecken und besser schmecken. Und
wenn man jetzt die Hälfte, minimiert, wie macht man denn die Flaschen doppelt so teuer? Oder wie aber da spart man dann auch Kosten? Oder wie, also irgendwas muss man ja umstellen. So wenn ich jetzt, wenn mein Gras jetzt doppelt so viel kostet und wenn ich dann nur noch die Hälfte habe, dann muss ich gucken, wie ich über die Runden komme. Ja,
das kann man so pauschal nicht sagen, dass du jetzt einfach sagen kannst, das ist doppelt so teuer.
Das war jetzt natürlich vereinfacht, klar. Ja. Aber man muss da ja schon irgendwie gegensteuern oder sagen, okay, ich hab dann auch weniger Ausgaben, weil ich es anders bewirtschafte oder mehr Ausgaben wahrscheinlich.
Sagen wir mal so, mit dem Eintritt auch von uns haben wir mal auch unsere Kosten uns angeschaut. Also das war schon auch ein Thema, was unseren Vater oder die Generation früher, die haben doch nicht mal auch sich kalkuliert oder mal irgendwo ihre Kosten angeschaut. Das war denen egal. Die haben es auch nicht an der Stelle gelernt, muss man sagen. Und wir haben natürlich schon unsere Kosten mal angeschaut und auch dann am Ende gesagt, okay, was muss eine Flasche Wein irgendwo kosten? Aber am Ende kann ich ja nicht sagen, weil ich jetzt nur 1000 Kilo oder 2000 Kilo auf dem Hektar ernte, kann ich sagen, der Wein ist jetzt 10-mal so teuer, weil er halt, theoretisch mischt man es vielleicht, weil die Kosten sind am Ende ja relativ gleich, ob ich 2000 Kilo ernte oder ob ich 5000 Kilo ernte. Am Ende, die Arbeitskraft, die im Weinberg ist, tut die gleiche Arbeit. Ja, bis auf Traube schneide, muss halt weniger schneide.
Ja. So, wir kommen kurz zum Thema, weil ich bin unglaublich durstig, also wir trinken ja schon die ganze Zeit, aber wenn du mit 17 schon zu Hause warst, es muss ja irgendwo Stationen gegeben haben und soweit ich weiß, war der Philipp Wittmann eine Station und das trinken wir jetzt. Wir trinken gerade Moorstein 2013. Geil. Wann warst du dort und was hast du da gelernt?
Ich war im Jahrgang 13 dort gewesen. Während meines Studiums habe ich die Chance und die Möglichkeit gehabt, dort das Praktikum zu machen. Und der Jahrgang 13, diesen Wein, den wir jetzt auch trinken, durfte ich dann natürlich maßgeblich mit begleiten. Und Philipp ist es sicherlich für mich, für das, wie wir heute denken, wie wir heute Wein machen, wie wir heute Wein verstehen, eine sehr wichtige Person gewesen. Er hat mich da schon, ich hatte ja schon, sage ich mal, vorher die Ausbildung gemacht, bin während dem Studium dann auch dann dort gewesen. Einfach auch mehr Kenntnisse und auch mehr in das Thema Kalk auch reinzuschauen und auch das Verständnis auch dann zu bekommen. Und ja, der weiß gut, macht richtig Bock. Ja, sehr gut.
Und er ist richtig jung eigentlich für einen 13er noch. Ich liebe auch 13, da habe ich meine erste Weinreise durch Deutschland gemacht. Also wirklich exzessiv. Bin im Urlaub damals, als ich noch in der Cordoba war, habe ich mein Auto genommen und bin einfach, ich bin leider in der Pfalz 4 Tage hängen geblieben. Beim Krebs und ach, beim Rings. Ja, da
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Leider habe ich da diverse Tage verschissen, aber ich will sie nicht missen wollen jetzt.
Ah, das war ein richtiger Rap, Digga.
Ja, schon, gell?
Tage verschissen, doch ich will sie nicht missen.
Ja, leider. Geht ab die Post. Ja, und das war ja, hervorragend irgendwie. Und ich liebe den 13er nach wie vor, war, glaube ich, nicht geil zum Arbeiten, war schon ein kühler Jahrgang, ein sehr säuregeprägter Jahrgang.
Warum nicht geil zum Arbeiten, wenn es kühl ist, doch schlicht zum Ernten.
Das kann er erklären,
es war, also ich sag mal, 13 war sehr, sehr, sehr schwieriger Jahrgang. Es war kühl und war nass und du musst regelrecht um Reife.
Das Nass war nicht dabei gerade.
Nein, also um Reife kämpfen und eigentlich war es ein Jahrgang wie früher. Also früher, sage ich mal, wieder 80er. Es war spätreif geworden und es ist einfach unter kühlen Temperaturen reif geworden und Geduld war gefragt. Thema Zeit ist wie oft ein wichtiges Element.
86 war auch ein schwieriger Jahrgang. 86 war ganz schwieriger Jahrgang.
Ja, war das so?
Ja.
Ist das dein Jahrgang?
Ja, unserer, ja.
Ja.
Aber es ist bestimmt auch kühl und nass. Ja. Aber also, finde ich richtig gut, den Wein.
Ja, und wenn einer Kalk und geradlinig versteht, dann ist das der Philipp. Ne? Also ich mag die Weine so, so gern. Und das Geile ist, um vielleicht ein bisschen eine Parallele herzustellen, wie ich gestern durch dein Sortiment so gefreestylt bin, war das echt schön zu sehen, dass der rote Faden so, also es ist eine stilistische Linie, aber jede Log schmeckt komplett unterschiedlich. Aber trotzdem hat man diese stilistische Homogenität dahinter und das war echt beeindruckend. Das hätte ich mir nicht so gedacht. Ich habe mir gedacht, du bist immer noch so der plakative, reduktive, junge, geile Boy, aber überhaupt nicht, sondern es war wirklich hochelegant. Also großes Chapeau hier. Das hat mich echt beeindruckt.
Entspannt kann man es auch nennen.
Ja, genau. Das ist, ruhig und entspannt. Das ist jetzt der neue Leitsatz von der neuen PR-Agentur. Na, echt cool. Und der Wein ist auch echt, also der hat auch einen wahnsinnigen Trinkfluss. Die Flaschen ist fast leer. Vielleicht auch durch die kleine Technikpause, die uns Lenny beschert hat. Vielen Dank dafür.
War abgesprochen.
Wir gehen weiter im Programm. Wie wichtig ist da die Zusammenarbeit? Also ich kenne dich ja eigentlich, wie ich schon gesagt habe, so als plakativen, wilden, jungen Hund. Und kennengelernt habe ich deine Weine eigentlich durch den Chardonnay Reserve 2015, der ja für Furore gesorgt hat.
Warum?
In ganz Deutschland und in Österreich. Ja, weil das so geschmeckt hat wie eine Kosturie. Also das war so hingeballert, so mit Holz und Reduktion. Und ich saß da mal im Witwenball beim Axel Bode. Da hat der, ich glaube, der Hendrik Thoma hat so eine Verkostung geladen. Und da gab es diesen einen Flight, da waren zwei Weine nebeneinander und das war Bonneau du Matre 15 und daneben stand ein. Und wir waren uns alle sicher, dass dein Wein der Burgunder war und der Bonneau du Matre ein super hingebastelter Wein. Und dann war es eben genau umgekehrt. Und ich habe für den Wein da, ich bin aufgestanden und habe gesagt, na, das ist salzig, das ist mineralisch, das kann nur Burgund sein, das ist Kalk in Reinkultur und so weiter. Also mit Kalk war ja Gott sei Dank richtig. Aber das war echt, das war phänomenal.
Ja.
Leider sind die heute teilweise gekippt. Wenn es da gute Flaschen erwischt, ist super. Wir haben noch ein paar. Vom Weingut Thomas Knewitz allerdings. Na, irgendwie war da die Rechtschreibkorrektur. Die wollte nicht Tobias, sondern Thomas. Ein bisschen peinlich, stand so bei uns auf der Karte. Aber da waren wirklich, vor 6 Flaschen waren 3 Weltklasse und 3 waren leider ein bisschen...
Okay, zwei Fragen. Wenn man jetzt so einen Wein macht, der Kostüri sein könnte aus dem Burgund, macht man das dann, also wie viel Kostüri hast du davor getrunken? Macht man das extra so mäßig oder ist das so, boah, das passiert einfach und dann sagen alle, das schmeckt so? Oder war das, ist das so, dass du danach denkst, geil, endlich schmeckt, das sagen die, schmeckt so, wie ich es mir vorgestellt habe, mäßig?
Ja, sagen wir mal so, diese plakative Reduktion war ja da in Burgund, oder da kam sie ja her, da ist sie ja entstanden, diese Kosch-Nase, die natürlich Kosch geprägt hat, aber trotzdem auch andere Kollegen im Burgund auch gemacht haben, auch total au vogue gewesen. Also das war so die Zeit 2008, 2009, 2010, 2011, auch gerade diese Zeit, wo wir während dem Studium auch nach Burgund gefahren sind, viel probiert haben, uns natürlich auch in dieses Thema Reduktion halt auch verschossen haben. Es war halt auch cool. Es ist nach wie vor auch cool. Es muss halt einfach auch nur, es darf halt nicht zu aufdringlich sein und es darf nicht den Wein überdecken und irgendwo vielleicht auch irgendwo auseinanderzerren. Und das ist immer diese Gefahr. Und ich glaube, dass wie wir es dann hatten 2014, 2015, das waren so die Jahrgänge, wo es dann auf einmal bei uns im Weingut diese krasse Reduktion dann auch gab oder gegeben hat, sage ich mal, war man natürlich froh und glücklich, weil am Ende war das, sage ich mal, das große Ziel gewesen, in diesen Weinstil vielleicht auch so ein bisschen zu adaptieren irgendwo und das auch irgendwo zu zeigen, dass wir das auch können. Und ich meine, die Grundlage ist ja da am Ende. Ich meine, Kalk, alte Rebe. Mein Vater hat glücklicherweise Ende der 90er schon Chardonnay gesetzt gehabt. Also es waren jetzt keine super alten, aber es waren auch keine super junge Rebe gewesen. Und dann hat man halt das probiert und gemacht am Ende. Und dass es dann für Furore gesorgt hat, war natürlich klasse für uns als Betrieb, weil dieser Wein oder gerade diese Stilistik hat unglaublich viele Türen geöffnet für uns als Weingut. Wir sind... gerade diese Probe, die ja dann auch, ich glaube, Christoph Raffelt war da auch dabei gewesen.
Ja, so, richtig.
Dass es, das hat dann richtig Wege.
Wenn es nicht der sogar organisiert hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt Blödsinn geredet habe. Auf jeden Fall war das ja.
Kann gut sein. Ich glaube, dass Christoph da einer der Initiatoren war.
Ich glaube, vielleicht, ja. Schöne Grüße.
Und ganz viele Wege geöffnet hat uns als Betrieb. Wir sind auf Weinkarte auf einmal gekommen mit unseren Weine, wo was vorher undenkbar. Und das hat natürlich schon bei uns im Weingut einen gewissen Boost auch dann ausgelöst. Also da hast du schon gleich, das hat an Geschwindigkeit und auch Tempo dann.
Sind dann Leute heute enttäuscht, wenn sie dann plötzlich solche Weine haben, die plötzlich elegant sind, nur noch ganz minimal reduktiv?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben uns vielleicht auch ein Stückchen an der Reduktion vielleicht auch satt getrunken, weil es ist ja nicht nur so, dass wir das gemacht haben, sondern das haben ja viele Kollegen dann auch der Dreh rausgehabt und haben es dann umgesetzt. Und
vor allem war es dann beim Riesling auch extrem. Ne?
Genau.
Und wenn dann ein Riesling nicht mehr nach Riesling schmeckt, sondern irgendwie noch hingetrimmten Chardonnay, dann ist das auch irgendwie komisch.
Genau, genau.
War das ein bisschen enttäuschend, dass du siehst du dich eigentlich mehr als Riesling? Produzent oder als Chardonnay-Produzent oder einfach als Weinproduzent?
Ich sehe mich eigentlich als Kalkstein-Produzent, so würde ich es bezeichnen.
Als Kalkstein-Produzent?
Nein. Also ich mache jetzt keine Grabsteine.
Also bist du Steinmetz, oder?
Steinmetz. Stimmt, das war jetzt falsch. Ich sehe mich schon als Riesling. Riesling ist unsere DNA, es ist die wichtigste Rebsorte für uns. Aber ich möchte...
Das ist ein T-Shirt, Riesling ist unsere DNA.
Na, es ist extremst... Ich sage, ich würde diese Herkunft, das Thema Kalk, also es gibt mir die 3 Rebsorte, Riesling, Spätburgunder Chardonnay, diese Rebsorten, die für uns im Weingut auch sehr wichtig sind. Und ich bin davon überzeugt, dass du es blind erschmecken kannst, dass es Kalk ist. Und das ist so unsere... Handschrift und auch das, was wir können, dass wir einfach diesen Kalk offenbaren und auf die Zunge und auch in den Geschmack auch einfach oder in die Nase auch bringen.
Um nochmal ganz kurz zurück auf dieses Vorbildermäßige oder schmeckt so wie, oder man macht jetzt den Pirat in einem Blindtasting. Was denkt ihr, hat man denn einen Vorteil als Winzer, wenn man jetzt schon alles gesoffen hat, gefühlt überall, mit alle Freunde hat, die komplett volle DRC-Kühlschränke daheim haben, gefühlt, oder ist es vielleicht manchmal sogar eher nervig, wenn man alles kennt, und ist es, wenn man jetzt so ein Winzer aus, keine Ahnung, irgendwo ist, der nur 4 Freunde hat, die alle broke sind und die trinken alle nur weißer Spritzer, sondern keine Ahnung. Also ist das manchmal eher ein Stolperstein als eine Hilfe, oder was würdest du sagen?
Also ich denke mal, prinzipiell ist es wichtig, dass man alles probiert und dass man da auch offen irgendwo ist und das am Ende auch.
Aber lässt man sich nicht dann auch manchmal dann davon halt so krass beeinflussen, das meine ich.
Ich glaube damals noch nicht. Also vielleicht schon, wenn es natürlich einer irgendwo sagt, dann ist das durchaus schon so. Aber ich sag mal, ich glaube heute, in der heutigen Zeit lässt man sich vielleicht viel mehr davon leiten, weil ich sag mal, die soziale Medien am Ende da irgendwo maßgeblich das befeuern am Ende. Aber
ich meine eher so den Geschmack tatsächlich, so als Winzer, wo man dann sagt, boah, so der Chardonnay schmeckt mir jetzt richtig gut. Vielleicht gehe ich jetzt auch in die Richtung beim nächsten, weil man halt den Stil so abfeiert. Aber vielleicht hätte man es anders gemacht, wenn jetzt nicht jeder den Wein trinken würde. Das meine ich so ein bisschen.
Ja, man hat es vielleicht damals dann so gemacht, ja. Also ein Stück, dass man sagt, okay, es ist vielleicht trendy.
Ja, ja, voll.
Es ist trendy und dann, müssen wir auch machen. Es gibt eine, weil man es auch nicht kennt vielleicht, aus diesen Herkünften. Aber heute würde ich das für uns als Betrieb anders sehen.
Ist ja vielleicht wie soll ich sagen, wie Musik, nicht? Wenn der Cloud Rap, jeder probiert jetzt einmal Cloud Rap und dann kommst drauf, ist so nicht deins, du machst wieder deinen Stil weiter. Ja, oder einen Stil, wo du halt her bist, wo du deine Wurzeln hast.
Ja.
Vielleicht kann man das einmal mit Musik vergleichen, dann lassen wir es wieder.
Du Arsch.
Hopp, hopp, nächster Wein. Nein, nicht du Arsch, aber ich finde das immer schwierig. Wein und Musik, finde ich komisch irgendwie. Aber in der Herangehensweise macht es vielleicht schon Sinn. Wir haben einen nächsten Wein aus deinem Haus. Jetzt können wir gleich mal schauen, wie das ausschaut. Goldberg 2024, mit dem alles begann. Das war die erste Lage, die du bearbeiten durftest vom Vater aus.
Genau, 2008 Goldberg, Silvaner und Riesling waren die Weinberge, die mein Papa uns oder mir dann auch zur Verfügung gestellt hat und auf die wir sehr stolz sind. Es ist eine sehr warme Lage, Kalk-Merkel, Kalkleben. Sehr alte Reben, damals 1961, 1962 gepflanzt worden. Und ich glaube, dieser Wein erklärt uns auch relativ gut. Es ist kein Grand Cru, es ist eine Premiergrü, es ist eine erste Lage. Ein Wein, der diese Fülle und auch am Ende auch die Lage, die Wärme unglaublich schön ausstrahlt, trotzdem unglaublich fein und elegant ist. Und
könnte in einer Blindverkostung auch sehr guter Pfälzer sein. Ohne jetzt die Qualität des Weins schmälern zu wollen. Ich mag den Pfalz sehr gern. Aber ich sage nur von der, weil es schon, es hat schon Kurven, aber präzise Kurven, so blöd gesagt jetzt. Ne? Aber das ist so, finde ich, ein sehr guter Einstieg in das, was dann gleich noch kommt.
Richtig,
aber ich finde das lässig. Gell? Und du merkst jetzt, das hat schon so eine Reduktion, aber die ist so im Hintergrund, dass die nur so ein bisschen sexy daher sticht. Und trotzdem ist der Wein dann,
hey, ist schon da.
Die Rieslingfrucht schon im Vordergrund, das finde ich super.
Wo wir jetzt hier gerade bei dieser wunderbaren Reduktion sind, kommen wir zur Kategorie Lieblings.
Ist schon soweit?
Ja. Mhm. Und zwar würde ich von euch gerne eure Lieblingstäler wissen.
Lieblings was?
Täler.
Tal. Ja, Täler.
Genau. Wir haben ja heute mit einem wunderbaren Tal angefangen, deshalb dachte ich, vielleicht hast du noch ein anderes. Also in Österreich gibt es ja einige Täler. Wenn du jetzt kein Lieblingstal aus Österreich hast, bin ich schon schwer enttäuscht.
Also ich weiß jetzt wirklich, mir fällt jetzt kein Lieblingstal ein. Ja.
Soll ich vorbrechen?
Ja, also ich würde mal sagen, das Welsbachtal.
Ja, das ist ja die DNA, das ist unser Blut am Ende, da kommen wir her. Aber so das Ötztal ist auch nicht, nicht schlecht, sage ich mal. Das
Ötztal ist schön.
Das ist schön, kann man schön Skifahren gehen und Ötztal so. Ötztal zum
Beispiel, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Lieblingstal.
Du bist eher hoch hinaus, hast kein Lieblingstal.
Ja, ich bin eher,
Mein Lieblingstal Death Valley. Und das ist richtig krass. Das Tal, da wächst zwar nicht viel, aber das ist ganz geil.
Ich bin eher die Kategorie Bergski als Talski. Also ich weiß nicht, ne? Ich bin jetzt nicht so.
Ja, okay, gut. Dann,
wenn man mich um eine Region fragt, dann vielleicht das Salzkammergut. Die schönste Region Österreichs.
Okay.
Hast du gewusst, wie deppert das ist? Das ist ein Dreiländereck, das musst du dir vorstellen. Also ich muss kurz ausbrechen jetzt aus dem Weinthema. Die hatten ein Angebot von White Lotus, die erfolgreichste...
Laber, wer? Michi Feiertag hat es nicht klar gemacht.
Und die haben sich dann die Länder unter sich so gestritten, wer jetzt die Filmförderung unternimmt, dass dann die Produktion gesagt hat, wir gehen nach Paris, fickt euch da. Paris, so deppert musst du mal sein. Ich meine, das musst du mal zum bringen. Ja, und dann wundert man sich wieder, warum keine Touristen. Also
Lieblingstal von Willi, Salzkammergut, eingelost.
Jawohl, Salzkammergut. Gut. Hervorragend. Ist es oft nervig, dass man, oder wirst du immer noch so wahrgenommen als derjenige, der jetzt mit die Chardonnay die Welt niederreißt und dann nebenbei die Riesling verkauft? Oder merkst du mittlerweile, dass du ernst genommen wirst als seriöser Riesling-Produzent?
Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ja. Mittlerweile würde ich sagen, wir sind zum Teil mehr Riesling wie Chardonnay mittlerweile. Schade. Weil ich sag mal, wir haben.
Riesling ist auch DNA.
Gut aufgepasst. Na, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, so ja, es nervt mich. Man ist dann wirklich auf der Chardonnay runter reduziert worden. Aber. Ich meine, das hat ja was mit Kommunikation auch zu tun und wie man sich auch präsentiert und auch zeigt. Und da haben wir in den letzten 5 Jahren, glaube ich, ganz schön aufgeholt. Und ich glaube, die Weine haben auch in sich auch aufgeholt. Ich meine, vor 5, 6 Jahren waren die Rieslinge, du hast ja gesagt, anfangs schon auch eher plakativ, reduktiv, ähnlich gemacht wie die Chardonnays. Mhm. Und,
gestern hast du gesagt, du warst immer der am meisten Trub drin gehabt hat.
Was?
Trub.
Bitte?
Trub? Hefe?
Trub.
Hefe, also im Endeffekt das, was vom Pressen übrig bleibt und dann sich absetzt.
Ach, du hast am meisten übrig gehabt davon.
Nein, das haben wir quasi in die Gärung mit dazugegeben. Also es gab keinen.
Also ein natürlicher Konservator. Okay. Jetzt ist das falsche Wort, aber ja.
Ja.
Und umso mehr, desto reduktiver. Ja. Nochmal, also sehr einfach gesagt jetzt, aber ja.
Und wo habt ihr das? Wo kriegt man Trub her?
Entsteht ganz normal im Endeffekt durch die Pressung, ich sag mal durch Pressung, durch Reibung, läuft der Most nicht klar ab, sondern so leicht milchtrüb. Und was im Endeffekt dann nach einer gewissen Zeit von 10 bis 12 Stunden ja am Boden sich absetzt, ist dann der Trub, also das feste Sediment.
Und das benutzt man dann wieder sozusagen.
Und im Endeffekt brauchst du den Wein gar nicht vorzuklären. Man kann das durchaus auch noch ein bisschen noch mal ein bisschen beeinflussen, dass es noch mehr Trub wird. Und da haben wir die skurrilste Sache am Ende auch gemacht vor 10 Jahren oder
zum
so.
Zum Beispiel?
Ja, Handlese, dann wieder die Traube in die Maischewaage zurückgekippt, wo dann richtig viel Reibung durch so eine Maischepumpe dann auch durchgepumpt, dass am Ende eigentlich nur Mus rauskam. Und also du hast quasi schon so einen Traubemus gehabt. Also es war einfach... Geil. Ja, was wir alles gemacht haben, also das war schon, darf man gar nicht alles erzählen. Das war
Aber hat das ja immer so in dem Konglomerat Ringshuber funktioniert? Weil ihr seid schon ziemlich Best Buddies, oder?
Ja, Ringshuber, der Friedrich noch Keller oder Patrick Adank gehört da auch dazu in diese Clique. Wir waren hier alle zusammen in Geisenheim gewesen und ich sag mal, der Austausch, der hat schon unter uns stattgefunden auch dann. Und dann auch zum Teil die Rezepturen vielleicht auch, wie kommt man wohin, wurden da auch schon irgendwo
Aber das besprochen. Ist immer super, wenn so ein Austausch ist, dann hat der eine mal das und dann, hey, wie hast du das gemacht und das und ich meine, das ist ja das Schönste und das ist ja viel geiler, wie wenn du immer so sagst, ja, nein, die Nachbarn oder der Neid, wenn man zusammenhält und wenn man sich gemeinsam weiterbringt, weil nur so ist der Fortschritt schneller und auch nachhaltiger. Ja. Es ist super. Wer das Ganze zu Hause verkosten will, haben wir heute wieder ein wunderbares Weinpaket vorbereitet. Und zwar ist da drin ein Appenheim Riesling 2024, ein Appenheim Riesling 2023, ein Niederhilbersheim Riesling 2024. Das sind jetzt alles Ortsweine erster Lage, gell? Das geht ja in Rheinhessen. Sehr gut. Gau Algesheimer Goldberg, den wir gerade im Glas haben, 2024, einmal Wett und Welt, eine habe ich gestern schon verkostet, formidable Burgunder-Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay, die wirklich phänomenal ist, 2023, und einen Welsbachtal Spätburgunder, den wir später noch probieren werden, gell, später der Spätburgunder, haha. 6 Flaschen und das Ganze statt 150, 125 Euro, Freihaus. Und als unglaublich geiles Goodie, ihr habt das schon tragen dürfen, gibt es noch aus der Toplage Honigberg ein T-Shirt. Also mit geil. Dem neuen Etikett, was echt fesch ist, das sprechen wir auch später noch an. Groß draufgedruckt mit Gnewitz, ein wirklich sehr qualitativ hochwertiges T-Shirt. Ich bin da nämlich heikel. Was es normal gar nicht zum Kaufen gibt. So, haben wir jetzt alles gesagt, ja. Oder? Und das Ganze wird vertrieben von folgenden Partnern, das macht nämlich nur du selber, nämlich in Deutschland unsere Freunde die Bibers, Weinfurore, ja, in Österreich der Herr Riedl von Trinkreif und in der Schweiz gibt es das auch, für die Schweizer Hörerinnen und Hörer macht es die Weinselektion Gerstl.
Da wird für Furore gesorgt.
Gnewitz in ganz Dach.
So läuft's.
Weltklasse. So, weiter im Programm.
Wie konntest du das gerade lesen? Das war einfach so klein. Hast du irgendwie deine Augen?
Smile Eyes. Die sponsern noch nicht, aber die lasern ganz gut. Hey,
wie klein war das denn? Der Willi, einfach der 7-Millionen-Dollar-Mann.
Alter. Super, gell? Ja, ein Cyborg. Hörgerät, gelaserte Augen. Ich bin gespannt, was das nächstes kommt. Ich erzähle jetzt einmal die Geschichte aus dem Laurenz. Ich werde das nie vergessen, wirklich. Da waren wir nach der Mainzer Weinbörse. Volle Attacke. Nicola Libelli in seiner besten Art und Weise, natürlich oben ohne, ob 22 Uhr. Dann Andi Rings, wer war noch dabei? Es war du und dann war Friedrich Keller, glaube ich, noch dabei und natürlich Julian Huber. Kurzer Schwenk, nein, das erzähle ich nachher. Und die haben tatsächlich von der Karten einmal jede Log von Romane Conti bestellt und noch mehr. Und natürlich haben alle mitgesoffen und vor allem der Tobi am meisten, habe ich mir sagen lassen. Und dann haben sie die zum Tresen geschliffen, irgendwann, wie alle fett waren. Und haben gesagt, sag Gnewitz, du bist halt dran zum Zahlen. Und du bist zerfallen. Das war so geil. Das geht nicht. Ich darf nicht mehr haben, wenn das die Corinna sieht. Übrigens, herzliche Grüße an deine Frau. Das war super.
Was stand denn auf der Uhr?
Ich glaube, man kann es nicht beziffern, aber es war weit fünfstellig vorangeschritten.
Ja, ich glaube, es war unsere erste Weinbörse gewesen, 2022, und da haben wir wirklich...
Wurde die Börse aufgemacht?
So da haben wir es, genau, das sogar, da haben wir es
krachen lassen. Das war sogar mir zu wild. Und da braucht es viel.
Es war nach Corona. Es war die erste Weinbörse nach Corona.
Da warst du dabei, ja. Und Jens und Lenny und ihr seid alle nach Hause gegangen, ja, weil es euch zu viel war.
Weil der Rings hatte gerade eine Flasche Morachi bestellt, dann bin ich gegangen.
Ja, das musst du doch, das muss ich kein Kabi jetzt gehen haben.
Das war einfach vogelfrei, gell?
Aber ich muss auch sagen, wie du vorher auch gesagt hast, beim Trinken lernt man es halt auch. Ne?
Ja, also learning by drinking.
Ja, ja. Das ist ziemlich cool. Du hast auch einen Bruder, der Björn, der bald in Berlin ist, und zwar am 2. November beim großen Grillpolé.
Ah, da bin ich auch.
Jupp. Wie passiert das bei euch so? Funktioniert das gut?
Ja, absolut. Wir ergänzen uns super gut.
Er geht zu Partys und du bist zum Podcast.
Genau.
Er arbeitet daheim und der Tobi fliegt durch die Gegend. Oder wie ist das aufgeteilt?
Nein, ich meine, hinter dem Weingut steht ja mein Bruder, meine Frau und ich im Endeffekt.
Wie groß seid ihr? Geht ihr das alles aus?
25 Hektar.
Okay.
Und ja, jeder hat ein Talent und mein Bruder hat das Talent, unglaublich guter Winzer zu sein, Weingärtner zu sein, der kümmert sich um
die Weine. Also er die Weine.
Ja, genau. Am Ende machen wir keine Weine, am Ende begleiten wir die Weine. Wir begleiten. Also, und der Björn ist der mit den Rücken frei hält, meine Frau genauso am Ende. Und jeder trägt am Ende dazu bei, dass dieses Thema Gnewitz so ist, wie es heute ist. Und Björn ist ein unglaublich top Wingertsmann. Also der, und im Herbst ist es so, da macht er den komplette Keller und ich bin mit der Lesermannschaft draußen. Und wir ergänzen uns super. Es macht super viel Spaß. Er ist ein bisschen ruhiger, aber wenn es ums Trinken geht, weil der dann sehe am 2.11., da ja. Kann mehr schlucken wie ich und hat auch ganz viel Spaß.
Ich kenne ihn, glaube ich, gar nicht. Ich habe ihn noch nie kennengelernt.
Ja, doch, ich glaube, der war an dem besagten Abend in der Weinbörse auch dabei, bei Lorenz. Also ja, das,
da habe ich auch viel wieder. Format T. Kennst du Format T? Festplatte gelöscht.
Wingertsmann ist geil. Das ist wie Wingman. Aber mit der
Wingman. Bei uns geht man in den Wingert.
Ja. Wir gehen jetzt mit hohem Tempo weiter, weil wir rennen schon wieder so viel.
Ja, okay, dann muss ich ja, ich sehe schon, ich gucke auf die Uhr, dann kommen wir wieder zur nächsten Kategorie.
Ist die nächste Kategorie schon da?
Ja, die nächste Kategorie ist Lieblingswein der Woche. Denn ich würde von euch gerne die nächste Flasche, die letzte Flasche wissen, die ihr noch im Kopf habt, die ihr getrunken habt von letzter Woche oder je nachdem, wie euer Konsum so aussieht.
Also meiner war Chiacosa. Barolo 2016 Faletto.
Boah, ist gut.
Das klingt sehr gut.
Und ist mittlerweile auch, man kann die 16er jetzt langsam attackieren, wenn es ein bisschen
großer war.
Attackieren.
Die waren echt, ist ja einer der großen Jahrgänge, es war 16 im Piemont. Und die waren, Chiacosa macht jetzt auch nicht unbedingt die offensten Weine, also die kleinen schon, Nebbiolo, Valmaggiore und so weiter, immer super offen, super zugänglich. Ich lieb die Stilistik von Chiacosa. Aber bei Barolo und die Barbareschi bist du deppert, die sind so hart oft. Aber jetzt machen die 16er langsam auf, das ist ein cooles. Ja.
Großer Wein. Und stopp, ich muss noch einen zweiten nennen. 2011 Lutzmannsburg Alte Reben von Moritz.
Ich wollte jetzt gerade sagen, das kostet extra eine zweite Nennung, aber auf dem ist ein sehr, sehr guter Blaufränkisch. Laden wir die drauf ein.
Es geht nicht. Hervorragend.
Top. Bei mir ist es jetzt, dann nenne ich auch zwei. Nein?
Ich auch dann.
Es ist der Wein, den ich gerade eingeschenkt habe, weil am Montag war Fasttag und am Dienstag war mit dem Tobi, also gestern, die Masterclass. Und der Wein hat herausgestochen. Das ist nochmal, finde ich, auch gegen die anderen Gegäste, du produzierst eine komplett andere Liga. Das ist unglaublich. Also Honigberg 2024.
Let's go.
Und der zweite war, scheiße, ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung. Ich habe am Wochenende, als ich nichts mehr konnte, weil wir vom Hotel Stadt Kassel nach Hause kamen und der Hangover so groß war, dass ich mich auf die Couch gesetzt habe und dann über eine Pizza bestellt. Ich wollte eigentlich noch weggehen, aber es hat dann nur mehr für Standardpizza gereicht. Aber dann musste doch ein Sprudel dazu, weil ich finde, Pizza und Sprudel ist eine super Kombination. Und dann habe ich mir aus dem Keller einen Raumland-Sekt geholt.
Bist du deppert?
Aber ich weiß, es war natürlich nicht Triumvirat, es war eine Cuvée Catharina, also es war
irgendwas
Neues. Nein, so eine grüne Schrift, das war Brüt-Kategorie, dann einmal extra Brüt. Jetzt kann ich den Wein nicht benennen, das ist kacke. Das werden wir im Nachhinein nachreichen, Lenny, in den Shownotes, gell? Raumland, ja, Raumland-Sekt. Okay. Aber der war echt super, also ich finde sowieso, die machen so geile Sekte.
Shoutouts gehen raus.
Großartig.
Also ich habe dann auch zwei, ein Sprudel, und zwar Louis Röderer 1995 Late Release Brüt Vintage in der
was für Jahrgang?
Magnum 95.
Sehr gut. Mhm. Hervorragend. Das war
überkrass.
Haben wir auf der Karten aber letzte Woche auch verkauft.
Übergeil.
Das ist super gut.
Da haben wir eine Magnum geballert letzte Woche. Das
richtig
war
geil.
Richtig geil. Und den Tag davor habe ich einen wunderbaren, du sagst mir jetzt den Winzer, Wildenstein Spätburgunder 2014 GG.
Und das ist so geil, dass du das nennst, weil jetzt komme ich dann gleich wieder zurück zu dem Thema. Richtig gut. Julian Huber natürlich.
Ja, das ist von Bernhard noch. Das ist der
letzte
Jahrgang von Bernhard.
Aber geil, dass du das gesoffen hast.
Ja, war richtig geil.
Julian Huber, diese Nachricht geht an dich.
Was ich habe
Stammgäste, die zu mir kommen und sagen, also in die Freundschaft gehen und sagen, wann kommt endlich Julian Huber in diesem Podcast? Und ich sage, der Julian will das Geld nicht locker machen. Ich sage dir jetzt eins, Julian. Ja,
Sie können ja so eine Box aufstellen.
Scheiß dir nicht in die Hosen. Bock dir zeigt haben und komm nach Berlin. Wir machen ein Workout. Du bist auch eingeladen auf das Workout beim CrossFit. Du machst ja auch CrossFit. Und dann machen wir hier einen richtig schönen Podcast. Aber bitte, jetzt waren alle deine Freunde schon da. Jetzt komm doch auch, Alter. Das kann doch nicht sein. Ja? Danke. Herzliche Grüße. Kleiner Schlawiner, du. Ja, super. Aber mit dem bist du viel im Austausch und so. Und ja, Lieblingskategorie haben wir jetzt auch erledigt. Honigberg. Bombastisch. Du hast gesagt, ist die eigentlich der jüngste Wein, den ihr macht, oder?
Es ist das jüngste große Gewächs, was wir anerkannt bekommen haben. Also Jahrgang 24 ist Honigberg erstmalig als großes Gewächs oder als große Lage anerkannt worden. Trotzdem wahrscheinlich, nein, es ist die Lage, die am längsten im Portfolio bei uns ist. Seit über 5 Generationen, grundbuchlich nachweisbar, haben wir quasi diese Parzelle, diese besondere Lage, die sich zwischen Steinacker und 100 Gulden einbettet, super steil. Und ganz coole Geschichte, sage ich mal. Also der Honigberg ist begleitet uns schon immer. Also sogar mein Vater hat er begleitet, 1972 in der Nacht- und Nebelaktion.
Das klingt gut.
Feiner. 2 Drittel Riesling und 1 Drittel Scheu angepflanzt, als der Opa in der Kur war. Eigentlich wollte er nicht, dass diese Parzelle, weil er so steil ist, angelegt wird. Und wie das dann so ist in Familien, die viele Kinder haben. Also diese Parzelle kommt von meiner Großmutter und die waren 14 Geschwister. Und dann ging es ans Erbe dran. Und dann wurde diese Parzelle, ging dann an Cousins und Großcousins zurück, weil mein Vater, also weil meine Oma was anderes gekriegt hat. Und glücklicherweise sind diese Großcousins und Cousins nicht mehr in der im Weinbau tätig, weil sie, sage ich mal, in die Großstadt gehen und schaffen. Und unser Glück, wir durften dann die Weinberge uns zurückholen. Also wir haben sie dann auch von unseren Cousins gekauft und haben dann diese Lage wieder rekultiviert und haben seit 2002 Riesling da stehen und haben jetzt in 2012 nochmal 1,6 Hektar an dieser Lage angepflanzt. Es ist ultra cool, ultra spannend, die Lage. Es ist eine Mixtur aus Kalk im unteren Bereich und im oberen Bereich ist es ein pure Eisenerz, ein pure Bodenerz, Eisenstein, der vorliegt, der etwas jünger ist wie der Kalk, 15 Millionen Jahre alte Tropengestein. Und das strahlt dieser Wein unglaublich aus. Es ist eine Fülle, es ist eine Konzentration, also gleichzusetzen mit Komplexität, aber auch trotzdem auch eine unglaublich ruhige und gelassene Art, die dieser Wein auch irgendwo widerspiegelt. Und was ihn für uns in unserem Lagenportfolio als die Nummer 1 am Ende auch irgendwo widerspiegelt. Und es ist einfach für uns, also ich würde schon sagen, ich benutze das Wort nicht oft, aber es ist schon ein großer Wein. Also es ist
großer
Wein, ja.
Großer Weinkerl ist das Ärgste,
was ich habe verstanden. Großer Vibe.
Großer Wein.
Große Wein.
Ja, exakt. Aber wie alt sind denn die ältesten Lagen, die ihr habt? Oder sind alle gleich alt?
Du meinst jetzt die Lagen oder die Reben?
Die Reben.
Also wenn es um die Lage geht, ist 100 Gulden das älteste, was es hat geschichtlich. Das ist 1148. Und die ältesten Reben stehen bei uns in der Premier Grü im Eselsfahrt, die 1960 ungefähr angepflanzt wurde. Krass,
okay.
Ja.
Der Wein ist so vielschichtig, der ist so komplex und hat aber so ein fokussiertes Finish. Ich finde das unglaublich. Also ich bin da gestern niederbrochen. Ich wollte noch gar nicht einschenken anderen. Ich wollte ein Viertelweiß trinken, in mich hineindrücken.
Infusion.
Wirklich. Also das ist ein Riesling, der mich durch und durch begeistert.
Finde ich auch.
Und was mir auch sehr gut gefallen hat, was es gestern gegeben hat, nämlich den Ortswein, den wir heute nicht haben, ist Appenheim. Das ist für einen normalen Einstiegswein so viel Wein, das ist unglaublich. Also das ist echt super. Vielleicht sind es auch die neuen Etiketten, die mir so gut gefallen, weil ich das halt so positiv beschreibe. Vielleicht ist es der Vibe, ich bin halt so positiv.
Ja, aber, das stimmt, hate
aber man. Aber es ist wirklich geil.
Noch die alten, ich hate, okay, die alten Etiketten waren so scheiße. Okay. Was ich noch kurz fragen wollte.
Ich wollte die Weine nicht kaufen wegen den Etiketten.
Echt?
Ja, du warst so stolz auf die. Das schaut aus wie, weiß ich nicht. Ja.
Zeig mal.
Rewe unterstes Regal.
Zeig. Ich bin Rewe-Experte.
Ich meine, schau dir das an.
Ja, okay.
Gold auf schwarz, dann noch so schief geschnitten.
Das ist schon ein bisschen.
Du glaubst, du bist besoffen, wenn du das anhörst. Also, das ist ein Wahnsinn.
Aldi Premier.
Also sagen wir mal so, das Etikett vorher war ein sehr wichtiges Etikett, ist ein sehr wichtiges Etikett für uns gewesen. Es hat uns aber trotzdem in seiner Erscheinung, glaube ich, schon auch eher als Newcomer dargestellt. Und das war sicherlich ein großer Grund und auch ein großer Schritt für uns zu sagen, wir ändern das nochmal und wir gehen in das Thema Seriosität und einfach auch Herkunft. Also dieses Etikett, das wir ja jetzt haben, strahlt ja das aus, wo es herkommt. Und es strahlt auch die zwei Weinbaugemeinden, die für uns so wichtig sind. Es ist einmal oben, die Illustration ist Appenheim, die ist gemalt, gezeichnet von unserem Weingut. Also wir wohnen ja nicht im Ort, wir wohnen ja außerhalb vom Ort, auf einer kleinen Anhöhe, mit Blick in alle Weinlagen, mit Blick auf die Ortschaft Appenheim, also genau, ja, wie man es auch sieht. Und das ist von uns aus gezeichnet, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das Bild unten drunter ist ja die Illustration, kommt von einer alten Postkarte von 1910, Niederhilbersheim, wo einmal die Kirche ist, die, ja, sind alle Kinder von uns getauft worden. Und nebendran ist die Straße mit dem Haus, wo auch meine Großmutter am Ende herausstammt. Und meine Großmutter war eine sehr wichtige, eine bedeutende Frau in unserem Weingut gewesen. Und das hat sie verdient. Und deswegen haben wir gesagt, dass, ja. Und natürlich haben wir natürlich auch eine gute Agentur, die das am Ende auch großartig umgesetzt hat, die gar nicht aus Deutschland kommt, die aus Österreich kommt. Oha, die das klasse gemacht hat. Really? Und,
jetzt kein Zufall wahrscheinlich.
Ja. Billiger.
Der einzig wahren schwarzen Stadt Graz.
Was eine Sache wollte ich noch kurz in den Reben fragen. Also die von 60ern sind ja dann jetzt so 60, 65 Jahre da drin. Und wie lang ist denn so generell, kann man das sagen, so eine Halbwertszeit von so einer Rebe? Ist das jetzt so, dass du denkst, boah, ich muss jetzt in 15 Jahren da neue pflanzen, die leben noch 15 Jahre oder können die doppelt so lange noch?
Ich sag mal, Rebe kann uralt werden vom Prinzip, also da gibt es keine Regel. Je älter sie wird, umso weniger Fruchtansatz hat sie, was natürlich im Top ist. Ist im Endeffekt für Topwein natürlich richtig gut.
Ja, weil es weniger Trauben hat.
Wobei ich muss jetzt ehrlich sagen, diese Sprüche und diesen Mythos, nur aus alter Rebe kann große Weih gemacht werden, ist natürlich auch ein völliger Quatsch am Ende. Also wir machen heute aus Weinreben, die 20 Jahre oder 15 Jahre alt sind, genauso gute Weih, vielleicht sogar bessere, weil am Ende die Genetik, die drunter steht, eine andere ist, wie vor 60 Jahren oder vor 70 Jahren. Vor 60, 70 Jahren gab es ja diese Selektionen gar nicht, wie sie heute gibt. Also wir greifen ja heute auf Top-Genetik zurück aus der ganzen Welt mit Top-Unterlage und so weiter und so fort. Und das ist schon einfach großartig.
Ich würde jetzt aber nicht sagen, man ersetzt dann so 60er-Jahre-Reben mit neuer Top-Genetik.
Doch,
weil das mehr Sinn macht vom Ertrag und von der Qualität, wie jetzt zu sagen, boah, nur weil die alt sind die gut.
Ja, nein, also wir gehen bewusst hin. Also Anlagen, die zum Teil, also sterben ja auch eben einfach ab durch der SK am Ende, durch, ich sag mal so, mein Vater, wir sind ja im Unterstockbereich auch mechanisch unterwegs. Das heißt, da kommt auch mal der ein oder andere Stock durch der Eisewurm halt, also durch die,
durch
der was? Wird halt abgefahren. Also
der Eisewurm?
Ja, und das heißt am Ende, das ist so eine Scheibe, da ist
Eis. Der Eisenwurm,
die mitgenommen. Und am Ende hast du einfach auch dann einen Ausfall von 20-30% in so alte Anlage.
Oha,
auch.
Das ist schon viel.
Und die müssen einfach ersetzt werden. Dass wir da jetzt reingehen und dann nachstufen, weil da hast du dann schon das Problem. Du hast alte und junge Rebe gemischt und da merkst du schon sehr deutlich auch den Geschmack und auch die Reife. Du hast einen ganz einen Unterschied also zwischen den alten Reben und zwischen jungen Reben. Und das haben wir auch zum Teil, aber da musst du schon auch bewusst hingehen und dann erst die alte Rebe ernte, dann die junge Rebe ernte, also beide, dass wir dann Leseselektionen auch dann machen. Ja. Aber manchmal ist es besser, einfach auch den Weinberg, auch wenn es schöne alte Rebe sind, dann zu roden und lieber mit einer Top-Genetik auf High Density ist ja auch so ein Thema, also ein bisschen engere Stockdichte. Klaus-Peter hat das ja so ein bisschen vor 2, 3, 4 Jahren ins Rollen gebracht, dass wir auf höhere Stockdichte gehen. Er war ja da für mich oder für uns Botschafter, aber er hat das ja, sage ich mal, aus dem Burgund mitgebracht und hat da angepflanzt und hat uns natürlich auch inspiriert. Also wir haben auch 2-3 Parzelle, die eine ist auf 20.000, eine haben wir auf 18.000 und eine Parzelle haben wir auf 9.000 gepflanzt. Also wobei 9.000 ist so der Standard, den wir pflanzen. Ja. Das hat es hier früher nicht gegeben am Ende. Also klar hat es da auch eine Stockdichte gegeben, wenn du dann 1,60 Meter Reihe hast und hast so auf 60, 70 Zentimeter gepflanzt, waren es am Ende auch irgendwo 7.000, 8.000 Stück gewesen. Aber ich sag mal, wir sind ja auch mechanisiert am Ende. Also ich meine, es ist zwar ein Handwerk und wir arbeiten ganz viel mit der Hand auch noch, aber trotzdem fahren wir ja mit dem Traktor auch durch und arbeiten auch mit Maschinen im Weinberg.
Aber wie happy bist du mit der Parzellen, mit der 18.000 Stück?
Super.
Ja.
Super, also dies Jahr so ein, das ist zwar quasi Jungfernertrag, kann man noch gar nicht richtig begutachten, aber trotzdem das, was drin war und die, es ist natürlich auch eine geniale Genetik, also wir haben Riesling-Parzelle gepflanzt aus dem Elsass, HK100, relativ geile Genetik und schmeckt intensiv, also auch jetzt als Wein, auch wenn es nur ein Jungfernertrag ist, schon großartig. Also es ist trocken, du hast ja vorhin gefragt, 25, wie ist der Jahrgang? Also bei uns ist Haken dran, Keller ist trocken und da präsentiert sich das großartig.
Ich habe eine Frage an euch. Ich bin ja auch Softdrink-Sommelier und jetzt wollte ich mal fragen, aus was für einem Stölzle-Glas würdest du denn Eistee trinken? Dass das Aroma richtig krass rausballert von so einem Pfirsich-Eistee, eisgekühlt.
Naja, ich mag die Fino-Linie sehr gern. Ehrlich gesagt. Und wir haben ja hier den Bordeaux-Kelch. Ja?
Also das Kelch klingt schon mal gut für Eistee.
Na, aber daneben das normale Rotweinglas aus der Fino-Serie. Weil das ist nicht, also ich glaube, man sollte vermeiden, so ein Burgunderglas oder so. Ich glaube, man sollte was Schlankes nehmen, damit die Frucht ein bisschen mehr rauskommt. Und zu klein, so Weißweingläser und so mag ich
nicht
so.
Deswegen passt nicht genug rein.
Das normale Rotweinglas finde ich eigentlich
okay, gern. Gut, weil ich hätte jetzt eher ein großes genommen, aber Rotweinglas, okay, dann wissen wir Bescheid für die nächste How-to-Fress-Flash.
How-to-Fress-Flash. How-to-Drink-Elsass, weil du gerade aus Genetik geredet hast. Du hast jetzt schon über Selbstbewusstsein und so gesprochen. Jetzt, nächster Wein aus dem Elsass ist wahrscheinlich der Wein, der das Elsass geprägt hat.
Ist das so?
Ja, es ist ein Ikonenwein tatsächlich. 100
vielleicht auch trockenen Jahre Riesling?
Er hat tatsächlich 100 Punkte, also nicht beim Parker, sondern bei Sackling gerade. Und es ist der Wein des 100-jährigen Jubiläums der Lage, weil die Lage gibt es seit 1919. Die Profis wissen jetzt schon, was wir trinken. Das ist Clos und Hün von Good Old Trimbach. Ja, und Ketzer sagen immer, das ist so süß und das ist so üppig. Den Wein hatten übrigens auch nicht den Jahrgang, ich glaube es war 2015, hatten die Rebholz-Zwillinge dabei, als die zu Besuch waren, da waren wir im Ritz-Carlton damals, yes. Heute ja wieder im Orania. Aber ich muss sagen, also jedes Mal, wenn ich den Wein im Glasl habe, bin ich begeistert. Das hat so viel Energie, das hat so so Ruhe in sich, aber trotzdem... Da zerreißt es fast den Mund. Ne? Also das ist ein Wahnsinn, wie das zirkt, was das für einen Druck hat. Und ich habe mir auch, weil ich wusste, dass der Wein heute kommt, mal die Analysewerte schicken lassen vom wunderbaren Weingut Trimbach. Weil die Naturweinsommeliers in sich immer sagen, das ist so süße Blöre. Also der Wein hat jetzt 2,78 Gramm Restzucker.
2,78.
Und das ist halt einfach gar nichts. Und eine Säure von 8,7. Und ich glaube, das schmeckt mir. Und natürlich ist das voll reit. Ernten halt vollreif, nicht grün oder sonst irgendwas und die Lok gibt es auch her. Die Lage hat knappe 2 Hektar, steht im Grand Cru Rossacker für die auswendig Lerner und ich finde das fantastisch und das ist immer schon fantastisch und das, ich bin echt neidisch auf den Sascha Speicher, der war nämlich dieses Jahr, Anfang dieses Jahres eingeladen zur 100 Jahre, deswegen ist es so geil, dass du Flaschen mitnimmst. Da war, glaube ich, ein Artikel im Sommelier-Magazin, 100 Jahre Clos und Hün und es gab halt 100 Weine bei der Probe. Also ich glaube 100, ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas auslassen haben zwischendurch. Aber es war halt einfach 100 Jahre Clos und Hün und das ist schon ja, sehr, sehr, sehr besonders.
Das ist gerne dabei gewesen. Ein Ikonenwein, für mich wahrscheinlich, oder ne, ich sage immer wahrscheinlich, aber für mich der Wein der trockenen Riesling auch mitgeprägt hat. Also ich sag mal, die Geschichte vom trockenen Riesling in Deutschland ist ja doch sehr jung, wenn man das sagen kann, vielleicht so 20, 25 Jahre, bis auf ein paar Ausnahmen wie Bürklin, Breuer und so, die es schon länger machen. Und klar, hat mein Vater hat auch schon trockene Riesling gemacht in den 90er, aber die Bedeutung trockener Riesling von Grand Crus, also das große Gewächs, ist ja doch relativ jung. Und ja, es wird ja auch immer viel gelästert über Elsass am Ende. Also es ist, wie du es gesagt hast, fett, breit, üppig. Aber dieser Wein, in jedem Moment, wenn ich, wo ich Sant'Ün trinken durfte, auch sehr gereift, es hat mich immer abgeholt, es hat mich immer irgendwo fasziniert. Und deswegen war das für mich ganz klar, dass ich diesen Wein mitbringe und ihm zeige, weil...
Geil, danke. Ja. Ist ja auch nicht so billig, das Ding. Deshalb vielen Dank für das. Mega. Fällt aber jetzt zum Honig, also ist jetzt so, dass das gar nicht...
Schaut anders.
Also der Honigberg daneben fällt da auf keinen Fall ab. Ist eine andere Stilistik, hält aber qualitativ mit.
Finde ich sehr fresh. Trimbach.
Du hast halt auch immer andere Aromatik, ne? Das ist vollreif, du hast Pfirsich irgendwie, fast schon pflaumig und so, aber am Gaumen zirkt es dann brachial durch, ne? Das ist super.
Ich finde es aber ultra zeitlos. Mhm. Also es hat vielleicht für manch einen ein bisschen was Verstaubtes am Gaumen, aber ich finde das gerade geil, weil das hat so eine, wie du gesagt, Vitalität, Energie, das ist halt nicht modern gemacht oder so, sondern das ist am Ende so gemacht, wie es gewachsen ist und ich finde es super cool.
Ich finde es ja spektakulär. Super, super. Sag einmal, als junger Weinmaker, ich weiß nicht, ob du öfter mal mit Kritik konfrontiert wirst. Wie geht man da als junger Mensch damit um? Denkt man da mehr nach als Leute? Also gut, du hast jetzt eh schon 17 Jahrgänge hinter dir, hast gesagt. Da ist man sich dann seiner Sache sicher. Aber wenn dann irgendwer mal so ein Shitstorm oder so hereinbröselt, betrifft dann das oder denkt man sich, weil du jetzt ja so viel Ruhe ausstrahlst oder ausstrahlen möchtest, denkt man sich dann, ja, okay, geht's scheißen, weil mir schmeckt mehr Weine.
Ich finde Kritik eigentlich prinzipiell immer wichtig und auch gut, weil am Ende muss man immer alles auch hinterfragen. Und ich nehme immer gerne den Spruch, es gibt ja auch immer verschiedene Wege, wie man nach Rom kommt irgendwie und wie man auch irgendwas an was herangehen kann. Und so ist es für mich extrem, ich finde das extrem wichtig. Ich meine, ich kritisiere mich selbst auch und ich lasse mich auch von meiner Frau und auch von meinem Bruder kritisieren am Ende, weil das ist auch wichtig, weil nur durch Kritik und vielleicht auch durch Diskussion, nennen wir es vielleicht Diskussion am Ende, kann man, glaube ich, auch was Besseres entstehen lassen und durch dieses Hinterfragen. Und natürlich haben wir auch schon Kritiken gehabt, die ihn vielleicht ein bisschen geschmerzt haben, die vielleicht nicht so schön waren. Aber das hat ja immer meistens auch die Art und Weise, wie Kritik auch stattfindet. Wenn es irgendwo persönlich wird, dann ist es halt schwierig. Dann ist aber auch der Kritiker am Ende schwach. Und
das ist aber eher gute Einstellung, nicht? Weil manche lassen dann genau solche, eher von solchen Kritiken gesprochen, so. Hater. Mhm. Aber wenn man das dann eh nicht so an sich ranlässt, ist das eh richtig. Ne? Weil das Problem liegt dann ja meistens am Hater und nicht an einem selber oder an dem, was man selber macht.
Ja.
Sehr gut. Wenn man, wir kosten jetzt noch den Spätburgunder, der auch im Weinpaket ist.
Jawohl. Dafür nehmen wir aber die größeren und schönsten Gläser.
Ja, die Burgunderglasler halt.
Jawohl.
Ist Pinot neu in der Family? Oder
na, Spätburgunder gibt es schon historisch auch relativ lange. Wir haben ja, wie das so ist, das Glück, dass ein Teil meiner Familie oder sage ich mal, meine Uroma kommt aus Ingelheim. Und alle, die sich mit Ingelheim beschäftigen, die beschäftigen sich oder mit Ingelheimer Wein beschäftigen sich automatisch ja auch mit Rotwein. Das ist ja die Rotweinstadt im Innenrhein-Hessen. Und über 50% oder vielleicht sogar mal fast noch mehr der Rebfläche sind bestockt mit roten Traube, mit Spätburgunder, Frühburgunder. Natürlich sind auch mittlerweile ein paar Neuzüchtungen oder auch am Start. Aber wenn es um Rotwein geht, ist Spätburgunder die Rebsorte in Ingelheim. Also es ist gerade gegensätzlich zum Welsbachtal. Welsbachtal eher weiß geprägt und Selztal, was sage ich mal, das Nachbartal ist über, über dem Westerberg drüber, ist eigentlich rot geprägt. Und ja, wir haben das Glück, in Ingelheim über einen Hektar Spätburgunder zu haben. Feine Genetik, super Genetik, zum Teil unveredelt, zum Teil aber auch neu gepflanzt. Haben aber trotzdem uns getraut, im weißen Welsbachtal 2 Hektar Spätburgunder im Eselspfad anzupflanzen, auch relativ hohe Stockdichte. Und auch hier feinste Genetik. Danke an meinen Freund Julian Huber und auch danke an die Kellerfamilie und auch an ein paar Winzer aus Burgund, die uns die Möglichkeit,
Genetik, ja.
Genau, die uns die Möglichkeit gegeben haben, ein bisschen von der feinen Genetik abzugeben. Und
aber wir haben dann von allen verschiedenen Reben gekriegt, oder wie?
Wir haben da Edelreiser schneiden dürfen und haben die quasi dann weiter vermehrt und mit einer Top-Genetik, also auch in der Unterlage.
Was heißt denn Top-Genetik?
Feine, ja, also es ist halt so eine Selektion massale, es sind am Ende wirklich feine kleine Träubchen, es sind kleine kompakt, also nicht kompakt, aber so hoch ausgereifte Traube, die halt fast keinen Ertrag haben. Also die Erträge dieses Jahr waren bei 15 Hektoliter, also super, super wenig, aber halt super intensiv. Und am Ende wollen wir, war immer der Ansatz, wenn wir Spätburgunder machen, dann machen wir es gescheit und machen es richtig und machen jetzt auch keinen Spätburgunder mit dem Drehverschluss oder sowas. Das war für mich absolutes No-Go. Also ich mag das auch nicht. Also ich frage auch jeden Kollege, der einen Spätburgunder in eine Flasche füllt und macht dann einen BVS drauf. Also, was soll denn die Scheiße am Ende? Also, das ist doch,
sag doch mal, was BVS heißt, bitte.
BVS ist quasi Schraubverschluss.
Ja, was heißt das genau?
Weiß ich nicht.
Okay. Das hat so eine geile Bezeichnung.
Weiß ich auch nicht. Ich habe nichts gegen einen Schraubverschluss. Aber die Diskussion würde jetzt zu lang werden. Ich finde es aber super, dass du deine Korken von Trier hast. Mit der haben wir am Podcast.
Oh, ja, das ist einfach der
Überleitungsboss. Du hast 100% Trier Korken, ja, und hast gesagt, dass die so gut sind. Kann man jetzt ruhig einmal sagen.
Ja, ja, ja. Wir haben da schon viele Quickies gemacht, viele Kork-Quickies, kann man ja sagen, oder Kork-Produzenten, aber mit dem Dreher fühlen wir uns super wohl. Wir probieren natürlich auch hin und wieder mit Diam zu arbeiten, aber die Frau Scheidt, die Geschäftsführerin von Dreher, macht einfach einen super Job.
Ja, und wir haben gestern, glaube ich, was haben wir aufgemacht? 26 Flaschen Wein und es war kein einziger Kork dabei. Ne? Was selten passiert eigentlich, muss man sagen.
Ja. Ja, das war übrigens auch tatsächlich mega geil bei dem Huber-Wein, den ich bestellt habe. Der Korken war einfach wie so neu. Ja. Das war überkrass. Obwohl der auch schon, jetzt weiß ich nicht super alt, aber auch schon 12 Jahre. Sah aber aus wie komplett nu.
Also neues Weltwunder, wie der Herr Deckers das sagt, Rotwein oder auch der Stefan Reinhardt.
Wow.
Das Weinwunder Rot Deutschland.
Das ist krass, ja.
Nein, Spätburgunder ist für uns, ich habe das früher immer als Hobby tituliert. Und ich meine, wenn du dann mit denen Kaode ja im Studium warst und mit denen auch ins Burgund oder auch, egal wo wir hinfahren, wir trinken ja immer gern Rot und auch gern Spätburgunder aus der ganzen Welt. Und irgendwie hat uns das in der Familie, gerade während Corona, unglaublich gecatcht. Und dann haben wir ja schon in das Thema auch relativ viel Geld investiert in den letzten Jahren, haben relativ viel Sortiertechnik, super Abwehrmaschine, super Abwehrtechnik. Also das ist hier komplett Ganzbeere-Aromatik. Das ist nichts mit Rappe im Spiel oder so, sondern das sind feinste Traube, die, sagen wir, auf einer Temperatur von 10 bis 12 Grad kalt mazerieren über 2 bis 3 Tage, dann sofort anfangen zu gären, Hauptgärphase so 8 Tage und dann nochmal ein bisschen auf der Maische stehen bleibe und komplett pumping over. Also das heißt, es wird nichts, also keine Punchdowns oder sowas, sondern es ist wirklich einfach ganz, ganz feiner Stil, der am Ende auch irgendwo immer wieder die Frucht auch versucht zu transportieren.
Das ist ja fein, sehr charming.
Und liegt komplett in französischer Eiche. Ungefähr in dem Fall jetzt hier Welsbachtal Spätburgunder 15 bis 20% Neuholz. Das Älteste, was bei uns verwendet wird, ist maximal 5 Jahre alt, also das 5 Jahrgänge. Also 2018 ist das älteste Fass in dem Fall. Und ja, wir finden Rot oder Spätburgunder sehr, sehr faszinierend und sind davon überzeugt, dass das auch eine unglaubliche Zukunft hat, also auch gerade in Deutschland, also dass das Thema auf dem Kalk, oder nicht nur Kalk, ganz, ganz Weindeutschland, wo Spätburgunder, wo sich die Leute auch dann zusammensetzen, wo man am Ende auch irgendwo, wo die Kommunikation und auch der Austausch stattfindet, passiert was. Und Spätburgunder ist da sicherlich eine der Rebsorten, die wo auch am meisten auch das irgendwo schmeckbar ist und wo du auch in den letzten 10 Jahren eine riesengroße Entwicklung nochmal gesehen hast.
Mhm. Ich finde das sehr gut. Also, was ich bei allen Weinen auch wieder sagen muss, ich bin echt gespannt, wie das reift. Weil wir sind ja auch zum Entschluss gekommen, ein richtig guter Wein kannst du sofort trinken und kann auch mindestens 10, 15 Jahre reifen oder länger. Ich bin gespannt. Ich halte das bei jedem Wein, sogar bei deinen Ortsweinen, für möglich, dass die sehr, sehr gut reifen. Die haben alle eine Spannung, die haben eine super Präzision, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Also da ist kein so ein Blockbuster dabei. Und auch beim Spätburgunder, der brilliert ja auch durch Feinheit jetzt und durch Länge. Der ist Länge,
voll zart, finde ich.
Nackig, ja genau. Ja.
Also,
aber auch ohne irgendwas Gewolltes. Also das ist echt ein cooler.
Ja, das ist voll smooth. Hätte ich jetzt, nach dem Riesling hätte ich gedacht, dass der mehr ballertmäßig, aber der ist richtig fein.
Ich glaube, das ist meine letzte Frage.
Ja, also ich wollte gerade fragen, ob du auch was Reifes dabei hast. Und zwar zwei Fragen für mich und Philly.
Wo?
In deinem Kopf?
Ja, wo siehst du Rheinhessen im Moment? Und deine Position in der Region oder für die Region?
Top-Winzerschaft.
Entschuldigung, das Gebelle, der Hund ist da und ist halt sehr quicklebendig. Sigi, geh auf deinen Platz.
Unglaublich laut, Willi, er hat so krass gestört.
Sigi, hierher.
Komm, Sigi. Ja, komm.
Auf deinen Platz. Ja. Du kannst nicht mein Kommando unterbrechen.
Okay, ja.
Da hat der Hund kein Erfolgserlebnis.
Also ich...
Nein, auf deinen Platz jetzt.
Jetzt hat er gar nichts.
Rheinhessen ist für mich... die dynamischste Weinregion in Deutschland und macht für mich heute wahrscheinlich die besten trockenen Rieslinge vom Kalk in der Welt. Ja, also da spreche ich jetzt für meine Kollegen, Freunde, auch den Kollegen, den wir am Anfang probiert haben. Also,
ja gut, wo gibt es uns Kalk?
Gut, im Elsass halt, wenn ich noch Kalk trinke, aber das... Also die Herkunftsrieslinge, diese trockenen Herkunftsrieslinge, die es heute in Rheinhessen gibt, die sind Weltklasse. Und das hat sicherlich mit dem Austausch und auch mit dieser Dynamik zu tun und auch mit diesem Weitblick Betriebe, vielleicht auch wie uns, die Möglichkeit vor 5 Jahren zu geben, in der VDP auch einzutreten. Und das zeigt ja natürlich auch die Dynamik. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese... Und ich denke, diese Dynamik wird auch weitergehen. Das muss weitergehen. Wo sehen wir uns als Betrieb da? Ich glaube, wir sind für viele junge Winzer, die vielleicht auch im selben Alter sind wie wir, ein Vorbild. Und die orientieren sich an uns. Und wir haben da schon eine gewisse Vorreiterrolle, die... Und nehmen das auch sehr ernst und justieren natürlich auch deswegen nach 15 Jahren ging auch ein bisschen vorsichtiger und lassen auch eine gewisse Ruhe reinkommen in das ganze Thema. Und gute Frage. Sehr gute Frage.
Danke. Ja. Mach das beruflich.
Fragen.
Aber jetzt deine Frage.
Meine Fragen, ja, ich... jeder von euch kriegt eine, gell?
Ja.
Curly, in dieser schnellen Welt, wo alles lauter und perfekter wird, wie bleibt man da als Winzer, Musiker oder Sommelier eigentlich echt?
Boah. Nicht so viel ins Internet gehen, glaube ich. Bisschen.
Was hast du jetzt gesagt? Nicht so viel ins Internet gehen?
Ja.
Ja.
Also ich gehe schon viel ins Internet, aber halt nicht so viel. ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein bisschen manchmal mal irgendwie einen Step back machen und so überlegen, was man denn wirklich geil findet, wenn es eben kein Internet gibt, wenn man irgendwie jetzt nicht irgendwas hinterherjagt, so was, so die Sachen finden, die einem so richtig erfüllen und die man immer wieder gern macht. Ich glaube, das bringt einem immer so ein bisschen back um so ein bisschen aussieben zu können, was denn jetzt, was lohnt sich mitzunehmen, was lohnt sich vielleicht doch liegen zu lassen, so von den ganzen neuen Sachen, die um und rumschwirren. Und ich glaube, ich finde tatsächlich, das ist so ein bisschen das Geile am Älterwerden, dass man da so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen unanfälliger wird, unrealer zu werden durch Sachen um einen rum irgendwie, weil man halt so ein bisschen die Sachen mit ein bisschen mehr Lockerheit sieht als davor noch, weil man irgendwie nicht mehr so viel, ein bisschen diese FOMO verloren geht irgendwie, die einem manchmal, glaube ich, so ein bisschen hinter Sachen herhetzen lässt, die man vielleicht gar nicht will oder die man vielleicht gar nicht, man selber ist so. Ich glaube, so älter werden ist da ganz gut und mal
älter, Erfahrung, glaube ich.
Ja, voll. Und Flasche Rotwein, bla bla bla, nein. Ja.
Willi.
Ja?
Du hast viele Winzer schon begleitet. Was glaubst du, muss man heute mehr Wein machen oder mehr Geschichten erzählen?
Boah, eine kranke Frage.
Geschichten erzählen. Ja, es gibt ja wenige Leute aus deiner Branche, die schlechten Wein machen. Also das gibt es ja fast gar nicht mehr. Und wie willst du dich dann? Ist halt Marketing. Ja, und auch Sympathie. So, wir haben jetzt eine kurze Diskussion gehabt über Weinhändler, ja, dass die alle sagen, ja, mit der Allokation, es gehen sich nicht mehr Flaschen aus. Die lügen alle wie gedruckt. Die haben genug Wein für alle, aber die verteilen es halt dort bei Menschen, die ihnen sympathisch sind. Mhm. Ist auch okay. Wenn mein Bude voll ist und da kommt jemand daher, den ich nicht mag, sage ich auch, wir haben heute eine geschlossene Veranstaltung, tut mir leid, du kommst halt nicht rein. Und so machen es halt Händler auch. Und bei Winzer ist es auch so. Es kommt darauf an, welche Jünger schaust du um dich und wen kannst du überzeugen von dem, was du machst. Aber gerade bei euch, so in der Winzer-Elite, wo ich die da halt dazu zähle, also es gibt ja da diese, sind jetzt nicht ganz 250 Betriebe, wie es der VDP sagt, schöne Grüße an der Stelle, sondern von mir aus sind es 30 bis 40 Top-Weingüter in Deutschland, aber die sind alle vielleicht 2 Punkte auseinander bei ihrem GGs. Ja, da ist jeder, und du kannst nicht alles auf der Karte haben. Das geht nicht. Wenn du das für jeden Land hast, ist der Karten unendlich groß und deshalb nimmst du halt das, was da sympathisch ist oder der die besseren Geschichten erzählt. Und deshalb ist Geschichten erzählen immer gut. Geschichten merkt man sich.
Ja. Man catcht Leute, man holt Leute ab.
Ja.
Es werden Emotionen
oder getauscht. Man ist ja einfach sympathisch. Was, wenn man sich sympathisch ist gegenseitig, ja, dann passt das. Und wenn dann der Wein halbwegs passt, dann kaufe ich den Wein lieber wie vom anderen, der vielleicht den Wein macht, der mir in der Blindverkostung immer besser schmeckt. Aber wenn man der nicht zu Gesicht steht, diejenige Person, dann kaufe ich den Wein beim anderen.
So bist du also Sommelier des Jahres geworden. Als
ja. So wird man das, ja.
Hast du noch eine musikalische Geschichte für uns dabei?
Also, ihr meint das Lied.
Wir meinen das Lied. Übrigens, hier gibt es immer noch was, was wir klären müssen. Das müssen wir jetzt dann nämlich schon.
Ich habe eigentlich 2 Lieder. Also ein Lied, was mich schon immer begleitet und was ich gern höre, ist Sky and Sand von Kalkbrenner.
Ja. Die Berlin-Hymne.
Ein Absolut.
Ich glaube, es könnte schon drin sein.
Nein,
es
ist nicht drin.
Ist nicht drin.
Ein richtig geiles Lied ist Burn von David Pyntes, der auch ultra weinverrückt ist. Vielleicht auch mal ein Gast hier. Das wäre eigentlich mal ein Kandidat.
Ah, echt, der nächste ist ja Julian Huber.
Ja, Julian Huber. Aber nein, Burn von David Pyntes. Ja. Gute Laune, wenn das...
Der macht auch auf TikTok so Zeug und so, ne?
TikTok, aber auch Instagram. Super ursympathischer Typ.
Ja, ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Jens? David Pyntes wird direkt hier direkt reingeschickt. Also erst Julian Huber. Haben wir gesagt. Geil. David Puentes, Burn und Sky and Sand von Paul Kalkbrenner.
Korrekt.
Geil. Grüße gehen raus, Leute.
Ja, und für alle zu Hause nochmal den Tipp, wer diese wirklich fantastischen Rieslinge zu Hause haben möchte und auch den Spätburgunder, der bestellt. Und zwar bei Weinfurore, bei Trinkreif für die Österreicher oder in der Schweiz bei Gerstl Weinselektion.
Bestellen. Wie viel?
Das ist geil mit dem Flüstern.
Flüster mal ins
Mikrofon. 50 Euro.
Hallo.
Geil. 125 statt 50.
Ich sehe viel zu billig, 125 Euro. Ich krieg so einen Preis nicht. Ich muss wieder Vollgas zahlen. Ne? Mich nimmt der Biber nicht wieder aus. Da, wirklich. Nee, geiles Weinpaket. Kann man sich richtig gut an einhängen, glaube ich.
Ja,
für jeden Tag was dabei.
Und ein geiles Shirt noch dazu, sagst du.
Stimmt, das Shirt habe ich vergessen. Das Shirt
ja, ich hoffe, wir kriegen es leider noch.
Ja, das haben wir noch auf Instagram rein, gell, Lenitza?
Wird sowas von reingeballert.
Also.
Geil, dass du da warst.
Schöne Grüße an die lieben Freunde Rings, Huber, Friedrich Keller.
Grüße an Björn.
Nicola Di Belli. Wer noch?
An Björn.
Patrick Adank. Ja. Hauptschwitz, genau.
Hauptschwitz.
Und natürlich an deine bezaubernde Frau Corinna.
Und
an
den Bruder,
und Bruder der Björn. Arbeitet. Ja, Björn. Super. Besonderes ja. Danke an Jens Daso in ja. der Produktion, der danke. Heute so tut, als würde arbeiten.
Und Lenny Schmidt hier, wie immer, manchmal genau. anders.
Und Sigi für die Motivation da.
Und Sigi, dem kraul ich gerade den Arsch.
Top. Danke, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Adieu, ciao, pfiat, bye bye.